Komm, küssen. Ach, wow. Ich würde am liebsten die Extended-Version mal hören von unserem wunderbaren Jingle.
Komm, küssen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Komm küssen, das Alphabet des Lebens mit mir Linus Volkmann und bei mir die zauberhafte
Ja, ich bin Katharina Schmidt. Hooray!
alias Quittiseeds. Du bist ja auch wie so ein Superheld, so Clark Kent und Superman, man weiß immer gar nicht, wer sitzt vor einem.
Ja, also du hast es ja vielleicht mitbekommen, dass mein Name so ein bisschen gewöhnlich ist, Katharina Schmidt, und auch schlecht googelbar. So heutzutage ja sehr wichtig. Und da habe ich dann irgendwann mal überlegt, so, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich werde ja niemals gefunden unter all diesen Schauspielerinnen und CDU-Politikerinnen und was es alles gab. Also der Kunstname oder Künstlerinnenname Quittiseeds.
Ja, ich finde gut bei Quittiseeds, wenn man mal näher drauf guckt. Wir haben ja auch das Unterthema Alphabet, nicht wahr? Es ist ja K und S, genau wie deine Initialien. Es ist ja irgendwas, hat man sich ja was
Verrückt.
bei gedacht, ja.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Also, wir treffen uns jetzt schon zur zweiten Staffel unseres Power-Podcasts. Nicht, dass wir sie nur aufnehmen und nie veröffentlichen würden. Nein, es läuft und läuft und läuft. Vielen Dank für euer tolles Feedback. Ja, wie sieht es aus? Wie ist es dir ergangen in dem letzten halben Jahr seit der ersten Staffel?
Ja, so viel Zeit ist jetzt auch noch nicht vergangen, aber man kann sagen, die Zeit rast. Jetzt ist ja schon Hochsommer. Und ja, also ich bin, ja, weiß nicht, habe so ein bisschen Angst, dass der Sommer auch so schnell schon vorbeigehen könnte. So geht's mir im Moment.
Ja. Also wenn ihr das dann im Winter hört, es ist zeitnah. Es ist, Katharina meint den Sommer 2021.
Genau, wir sind jetzt im Sommer 2021. Einige Leute sind ja auch ganz normal in den Urlaub geflogen. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel ja noch nicht so vorstellen. Und bin jetzt also ganz gerne nach wie vor hier, ja, einfach zu Hause. Urlaub in Balkonien, außer
Ja.
dass ich keinen Balkon habe. Du hast es vielleicht gemerkt, weil du wohnst ja auch hier.
Ja, nur für diesen Podcast. Also es ist schon
Was?
so eine journalistische Distanz, wollten wir ja noch wahren.
Ja, okay.
Ja,
Knickknack.
so, also, wir haben uns wieder jeder zwei Themen oder zwei Worte mitgebracht und schauen mal, ob wir den anderen damit so ein bisschen herausfordern können. Und wir sind angelangt bei dem wirklich, dem Powerbuchstaben G.
Ich wusste, du sagst Powerbuchstabe.
Ja, zu Recht, ne? Es gibt kein anderes Präfix, das ich noch benutzen kann. Keine Ahnung. Und es stimmt auch nicht. Ich finde, G ist kein guter Buchstabe. Es ist ein
Ja.
komischer Laut.
Ah, vielleicht können wir
G.
überhaupt über den Buchstaben mal sprechen. Das ist vielleicht mal ein interessanter Begriff, einfach der Buchstabe an sich. Was sagst du zum Buchstaben G?
Ja, wenn man kein Phonetiker ist, dann hat man ja auch nur so Meinungen. Aber gut, klar, also G finde ich nicht so schön, lässt sich nicht so gut aussprechen. Ich erinnere mich, ich habe ja meine Musik, meine CDs, Okay Boomer, habe ich nach Alphabet sortiert und so G, außer Get Up Kids irgendwie, gehe ich da auch selten ran, habe ich das Gefühl. Also,
Gibt nicht so viele Bands.
was soll, was, oder findest du G irgendwie geil? Also.
Ja, also tatsächlich ist es interessant. Also der Buchstabe ist sehr besetzt für mich, weil meine Mutter, also der Anfangsbuchstabe ihres Namens ist G. Und mein Vater hatte die Angewohnheit, das war irgendwie witzig scheinbar. Wir sind aufgewachsen damit, also mein Bruder und ich auch, dass wir in der Familie mit Anfangsbuchstaben angeredet wurden. Also ich war K und mein Bruder M und mein Vater dann W und meine Mutter G. Also das heißt, wenn ich höre der Buchstabe G, dann sehe ich meine Mutter.
Ah, ach, das ist ja schon ein Stück weit traumatisch besetzt dann.
Auf jeden Fall ist er sehr besetzt, dieser Buchstabe, ja.
Nicht schlecht. Ja, ich habe gesehen, dein erstes Buch, das sogenannte Bahnbuch zum Ausmalen, das hast du ja auch L gewidmet, deiner Nichte allerdings, nicht mir. Du vertreibst diese Familiengeschichte weiter.
Ja, also ich habe so ein bisschen tatsächlich damit aufgehört. Und als mein Vater gestorben ist, habe ich dann gemerkt, nö, das will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter fortführen. Und das waren vielleicht noch so die Ausläufer. Also Ab und zu spreche ich mich mit meinem Bruder immer noch so an, hey, lieber M. Aber eigentlich, ja, eigentlich ist das, also ich bin dazu übergegangen, den Namen zu benutzen, den ganzen.
Ja, it's over. Und dann bleibt uns nur noch, so viele Worte mit G gibt es ja gar nicht.
Zum Beispiel Grab.
Grab, stimmt. Stimmt, ich hatte schon mal Geheimratsecken und so. Das wird es alles nicht sein. Ich komme dir mal mit dem ersten Begriff.
Okay, los geht's.
Kitty Seeds, bist du bereit? Ja. Und zwar Geburtstagsparty.
Wow.
Das ist ja eine die Gretchenfrage, um im Bild zu bleiben. So feiert man nicht, feiert man gerne, feiert man aus sozialer Verpflichtung. Wie ist es bei dir?
Ja, es kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, aber warum eigentlich? Habe ich nicht schon mal irgendwie davon gesprochen? Also ich habe ja immer sehr gerne Geburtstag gefeiert, mein Leben lang. Also eigentlich seit ich 4 war. Das war, glaube ich, meine erste Party. Es gibt auch Fotos immer noch. Es gibt auch Fotos vom 5-jährigen Geburtstag und so weiter, also bis dieser Tage. Aber irgendwann, wann war das, dass ich dann eigentlich aufgehört habe? So vor 2-3 Jahren, meine ich, habe ich dann irgendwie, ich glaube, der letzte Geburtstag war 2017. Den hatte ich hier noch gefeiert, genau, ja. Und sonst waren das eigentlich immer wirklich große, große Feste. Alle Leute nah und fern wussten immer, oh, Katharinas Geburtstag ist bald wieder, wie super, das Event des Jahres. Also es kann natürlich auch ein bisschen subjektiv jetzt mein Eindruck sein, aber es war wirklich immer sehr gut besucht. Also es war immer brechend voll, also Platz ist in der kleinsten Hütte.
Gästeliste ausgebucht.
Auf jeden Fall, ja. Also es war wirklich immer einfach schön. Also ich finde, ich habe tolle Freundinnen und Freunde immer gehabt. Und irgendwie war ich auch immer gerne Gastgeberin und ich weiß nicht, irgendwann wurde ich so ein bisschen müde dessen. Ich weiß gar nicht, warum.
Aber seitdem wir uns kennen, habe ich das Gefühl, feierst du nicht mehr große Geburtstagsgelage. Ich hoffe, das hat nicht damit zu tun.
Ja, müssen wir mal außerhalb dieses Rahmens besprechen. Ich weiß es nicht, ja. Also ich habe für mich gemerkt, also ich glaube 2016 hatte ich ja nochmal so einen legendären Geburtstag. Mit, ich weiß nicht, doch Paaren, die sich fanden an dem Abend und Leute, die bewusstlos in mein Bett sanken und erstmal schliefen, obwohl es erst 21 Uhr war.
Grüße an dieser Stelle.
Also das war irgendwie noch eine große, große Sause. Und da habe ich dann am nächsten Tag gemerkt, ich bin so fertig, es ist so anstrengend. Also es hat Spaß gemacht wie immer, aber ich habe auch gemerkt, vielleicht bin ich älter geworden, ich weiß es nicht, also was für eine Energie ich natürlich auch reinstecke, den ganzen Abend auch denke, geht's allen gut, mich dann so da auch sehr verausgabe und dann jetzt auch so ein bisschen dachte, ach, ich kann ja auch mal, so wie die anderen Leute, die ich früher nie verstanden habe, ich fahre mal irgendwo hin, bin einfach mal nicht da und guck mal, wer so anruft oder mir eine Nachricht schickt und es ist auch schön und ich muss gar nichts tun. Also ich hatte irgendwie doch gemerkt, dass es mich auch anstrengt, so, was ich vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen habe.
Ja. Aber du hast deine Partys eigentlich immer positiv wahrgenommen und war halt einfach Kult.
Ja, ich fand's immer super. Also fand's auch nie langweilig. Also ich kenne das ja auch, dass dann Leute sagen, ja, ich feiere Geburtstag, Kasten Bier in die Mitte und dann geht man da hin und es ist so langweilig und alle stehen um den Kasten herum. und jetzt? Also das weiß ich. Ich glaube einfach durch diesen guten Mix an Leuten war das nie langweilig und es waren auch immer sehr viele gemischte Bereiche, also ja, so, ich habe auch immer gesagt, klar, ihr könnt alle 10 Leute mitbringen, kein Problem und
so. Oh, so ein Schmelztiegel wie New York waren deine Partys, wie ja, New also York in den 70ern.
Ja, vielleicht wie so eine Art Salon, kann man sich das vorstellen. Das fand ich auch immer schön, so die Vorstellung, einen Salon zu haben. Und ich wäre jetzt nicht abgeneigt, das irgendwann mal wieder einzuführen. Und vielleicht wäre es dann gut zu sagen, mit Zeitfenster, es ist dann auch zu Ende, morgens um 6 oder so.
Und keine Kinder mitbringen. Der Grüße.
Ja, die sind ja jetzt alle schon erwachsen.
Naja, sehr praktisch. Ich hatte letztens den Podcast von der Band Blond gehört und da gibt es eine Folge zum Thema Party. Die fand ich sehr erschreckend, wo es darum ging, was sie da alles immer klauen würden. Ist dir auf deinen Gelage dann nie etwas abhanden gekommen, geklaut worden?
Ja, nicht, dass ich wüsste. Also eine Sache ist, das ist ja auch ein großer Familienskandal, dass dann meine Tante einen Ableger von meiner Pflanze einfach gestohlen hat.
Ach, am Geburtstag war das?
Mhm. Und dann war ich ja so erzürnt und daraufhin habe ich dann also einfach gesagt, du hättest mich einfach fragen können. Das finde ich, das kann man schon machen. Also also ist ja okay, wenn man Interesse an einem Ableger hat, aber den einfach abzuschneiden.
Das Thema bei Geburtstagsparty.
Ja, es kommt noch. Aber es war jetzt nicht nur so ein Blättchen, sondern es war halt wirklich so ein Ast. Da steht sie noch, die Pflanze, sie zuckt gerade zusammen, wo wir von ihr sprechen. Dann habe ich das auch in meinem Freundinnenkreis dann irgendwann mal erzählt und dann die eine wurde so still, räusperte sie sich. Ich muss gestehen, ich habe auch einen Ableger von dieser Pflanze mitgenommen. Okay, mit der habe ich dann nicht gebrochen. Ich fand das dann irgendwie süß, dass sie das dann zugegeben hat. Ja. Und ihre Pflanze, kann ich sagen, ist jetzt mittlerweile dreimal so groß wie meine. Also vielleicht kann ich da auch irgendwann mal einen Ableger.
Okay, mit zweierlei Maß gemessen, die Familie geschnitten, die Freundin gefeiert.
Naja, an der Reaktion fand ich halt schon. Also die eine so überhaupt kein Einsehen und die andere schuldbewusst schweigen. Ja, das fand ich wirklich süß. Also. Ja, wie ist es denn, jetzt habe ich viel geredet, aber du hattest mich ja auch gefragt, aber wie ist es für dich mit Geburtstagspartys?
Ja, wer kennt es nicht, auf Geburtstagspartys schön mal gucken, ob man Ableger klauen kann. Also.
Ja, aber du?
Ja, für mich Geburtstagspartys immer gehasst. Als Kind natürlich noch nicht so. Ich habe Ende Januar Geburtstag und dann war das bei den Kindergeburtstagen oder auch so ein bisschen später noch, dann war das irgendwie kommt in Verkleidung. Dann durfte man, weil ja das so nah an Karneval war, war ja in Hessen, aber dann wurden die Kinder eben noch von meiner Mutter in Verkleidung eingeladen, also bis ich so 30 war oder so.
Ja.
Nein, stimmt nicht. irgendwann. Nee, und dann habe ich der letzte Geburtstag, an den ich mich erinnern kann, ist im Hanau, im Schachcafé. Haben wir damals gemietet. Keine Ahnung, was das für ein Ort war. Nie vorher und nie nachher wieder aufgetaucht.
Ich kann sagen, ich komme auch aus Hanau und ich kenne das überhaupt nicht. Schachcafé.
Mhm. Ja, es ist ein ganz seltsamer Ort gewesen scheinbar. Hoffentlich habe ich es nicht auch schon erzählt. Ach naja, die Leute können sich auch nie erinnern. Und
ja, aber da ging es ums Schluss machen.
Genau, da.
Kommt mir jetzt bekannt vor. Ja, aber erzähl mal weiter.
Ja, es kam bei Baby Birthday schon vielleicht schon mal.
Weiß nicht. Oder C wie Schachkaffee.
Jedenfalls, das war der 18. Geburtstag. Ich hatte so Doc Martens gekauft oder mir geliehen. So ganz enge, hohe. Das war das Tollste damals. Aber halt nicht so eingetragen. Ja, diese ganz blanken. Dann dieses, ja, sieht auch so ein bisschen scheiße aus, muss man ehrlich sagen. Also die sehen ja nur gut aus, wenn man wirklich so ein Skinhead und Used ist so neu, finde ich gar nicht so schön. Hatte diese Dinger, das war noch in so einer Zeit, wo subkulturelle Codes nicht so leicht verfügbar waren. Man konnte nicht einfach im Internet was Tolles bestellen. So diese Schuhe waren, das war schon wichtig oder das war schon stecken. Das weiß ich noch. Und ja, die damalige Partnerschaft, die ich hatte, der war sehr christlich. Und irgendwie kam das nicht so ganz mehr zusammen. Also es war halt, ich war so irgendwie, ich hatte diese Schuhe und dann sollte es so ein exzessives Fest sein. Also es kam, sie hat es mit irgendwem zusammengefeiert noch. Also es war schon viel los und aber irgendwie lief es nicht. Und dann sagte mir der Partner noch tatsächlich dann so, ja, aber du glaubst schon nicht, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Und ich dachte so, naja, was soll's, ne? Für was ist schon für immer? Nee, das nicht, ne? Und dann hat er am nächsten Tag Schluss gemacht. Also für immer sind wir doch bestimmt jetzt auch nicht zusammen. Ach so. Das muss ja nicht für immer sein. Und man denkt dann so, ja klar, wie clever der andere denkt auch voraus, dass jetzt vielleicht in 50 Jahren ist Schluss. Aber dann weiß ich noch, wollte dann da schon Schluss machen eigentlich. Aber nicht als die Bitch eingehen in die Geschichte der Heimatstadt, der da jetzt an dem Geburtstag abgetreten ist.
Ah, und da ist auch so ein bisschen, also ich finde es ja auch, also ich denke ja, so Schluss machen kann man ja nicht gut, weil die Botschaft ist immer dieselbe, sie ist nicht schön für den anderen. Aber das dann so vorzubereiten, das machst du wirklich nicht besser. Also.
Ja, vorzubereiten, ich hatte das Gefühl, es sollte eigentlich, war schon so im Affekt, ich war so völlig außer Rand und Band und tobte mit diesen dämlichen Schuhen darum. Und die Person dachte dann so, oh, es ist so schrecklich.
Ich kann es nicht mehr ertragen, oder was?
Ja, genau. Nee, für immer sind wir auch nicht zusammen.
Oh Mann,
aber sich so auf die Zunge gebissen scheinbar. und danach habe ich, glaube ich, nicht mehr bewusst gefeiert, weil ich auch immer das Gefühl hatte, man macht, also das hatte damit nichts zu tun, aber Ich finde, an Geburtstag ist man so vielen Leuten auch immer so verpflichtet. Ne? Dann denken die an einen und haben dann gleich wieder Zugriff. Da haben sich immer die schlimmsten Leute am Geburtstag immer gemeldet und wollten was von einem und muss dann immer noch dankbar sein und so. Und da habe ich mich schon recht früh dem entzogen auch, weil ich eben nicht dieser Gastgeber sein wollte, wo dann alle, also allen da, allen vielen Strängen, die ich da bespiele, gerecht zu werden mit einer großen Party, das wäre ja ein Riesenaufwand gewesen. Und auch dieses Gastgeber-Ding, was du da gesagt hast, man, dann gucken, ob es allen gut geht, du lieber Gott, also, ach, nee, und dann, also mir war das echt, das war mir wirklich so eine Nummer zu groß, mein eigener Geburtstag. Und ich habe da jetzt wenig, habe ich von meinem Vater dann, glaube ich, leider übernommen, der das auch immer, wird immer gesagt, das wird nicht begangen bei uns, der Geburtstag. Das ist eher so ein trauriger Tag, ne, dass man älter wird. Ach, und nee, dann würde dann, ja, also ich habe mich immer entzogen und habe auch nie meinen Geburtstag auf den sozialen Medien oder so eingetragen. Ich habe das immer versucht, klein zu halten.
Ja, ich glaube, also so mit diesem Gastgeber-Ding, also fällt mir noch ein, dass ich halt immer Glück hatte oder das auch einfach sich so ergeben hat, dass ich mir jetzt nie so Sorgen machen musste, mich um Leute wirklich zu kümmern. Also die haben sich schon alle irgendwie selber gefunden. Das waren ja auch immer so viele. Und da muss man jetzt nicht so gucken oder hat auch gar nicht mehr den Überblick, wie geht's wem jetzt ganz genau. Aber ich habe halt immer gemerkt, ich bin ja eher wie so eine Art... also in so einem Rausch, so die Ohren sausen, es ist alles viel zu viel. Und am nächsten Tag wusste ich auch nicht so genau, also wer war jetzt eigentlich alles da und ging es allen gut? Und das war, also da habe ich gemerkt, das stresst mich vielleicht, dass ich das auch alles gar nicht so genau mitbekomme dann, ja.
Also Silvester kann ich wirklich gut handeln. Also das ist ja auch so ein ähnlicher Party-Imperativ. Aber an meinem Geburtstag in dieser komischen Rolle, die man da hat, die habe ich nie angenommen und die hat mich immer total abgeschreckt. Keine Ahnung, ja, also wer mir was schenken möchte, lasst uns eine Bewertung auf Spotify da oder wie das geht.
Eine gute Bewertung.
Ja, dafür, falls ich jemals feiere, nehme ich euch auf die Liste. Jetzt von dir ein Begriff, liebe Quitty Seeds.
Ja, also ich bin mal gespannt, ob du dich daran noch erinnern kannst, weil es ist mir jetzt irgendwie wieder aufgefallen oder wieder untergekommen, dieser Begriff. Ja, was ist deine Assoziation? Wie ist dein Gefühl, dein Eindruck, deine Meinung zu dem Begriff Girly?
Ja, das ist ja, glaube ich, historisch schon recht leicht einzugrenzen. Ich war da, spricht man von den 90er Jahren. Und der Inbegriff des Girlies, erfunden vermutlich in der Viva-Generation, war ja dann Heike Makatsch und war so vielleicht so ein Trend, wenn man jetzt sieht, dass natürlich auch wieder Weiblichkeit in dem Diskurs und so eine Rolle spielt und es werden Räume erobert, eben auch so feministische Sachen. Und ich denke, so das Girly-Ding war vermutlich Vorläufer, also nicht ideologisch so aufgeladen, aber dass man überhaupt mal entdeckt hat, dass es eben junge Frauen gibt und dass die irgendwie überhaupt handlungsfähig sind. Also es ist ja noch, würde ich denken, Girly ist ja noch ein sehr objektifiziertes Ding. Also das ist so ein Label, über das ja dann auch Klamotten verkauft wurden und so Niedlichkeit und so. Aber so Bands wie Lucy Electric dann damals, was ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin, das ist ja schon auch so ein Empowerment und so sich irgendwie eine Rolle oder irgendwas zu nehmen, eine Sprecherin-Position und erstmal halt eben über Girly, so eine Verniedlichung von Girl, was ja schon eine junge Frau ist, ne, und dann noch niedlicher. Girl und Girly, also über so ein Kindchenschema, aber es war dann auch was so ein freches Girly, also es war, denke ich, ich würde Girly nicht so negativ sehen, es hat bestimmt jetzt keinen großen politischen Wert gehabt, aber ich finde, es steht so in so einer Genealogie von irgendwas, wo wir jetzt immer noch mit uns beschäftigen.
Ja, ja, also ich hatte es nämlich so ein bisschen vergessen und also ich weiß noch, dass das für mich irgendwie auch wichtig war, weil ja, ich glaube, irgendwie, das war tatsächlich irgendwie so eine neue Rolle, die ich dann da so bespielen konnte. Also ich meine, wie verrückt, also allein jetzt, also dieses, ja, jetzt damit verknüpfe ich das irgendwie. Also ich habe damals irgendwie so im Marketing gearbeitet vom Eichborn Verlag. Da war ich halt so Volontärin. Das Buch von Katja Kuhlmann kam heraus.
Generation Elli.
Ganz genau. Also wo es ja irgendwie auch so darum ging, aha, das ist jetzt irgendwie so, also wir haben es jedenfalls so gesehen, ach, da geht's irgendwie so um Girlies. Und ich war, wie alt war ich? Irgendwie so Ende 20. Und dann, okay, wir sollten Werbemittel machen. Ja, wir lassen uns T-Shirts machen. Und also, dass es total schwierig war, nicht diese Zelte zu bestellen, sondern, also das hieß dann tatsächlich auch den Girly-Schnitt. Das war so das Allerneueste, dass es halt dann eben Modelle gab, die auch Frauen passen. Also so wie die Mode halt damals war, dann irgendwie so eng und so ein bisschen kürzerer Arm und ein schöner Halsausschnitt. Also dass halt Frauen irgendwie auch vernünftig daran aussehen und nicht nur es als Nachthemd oder Kleid tragen können. Also was ich ja heute wieder cool finde, so Oversize gefällt mir gut. Ich trage heute lieber diese Männerzelte. Das Girly-Ding, das finde ich, hat sich so ein bisschen auserzählt. Das, aber damals dachte ich, ist ja super, es gibt überhaupt irgendeinen T-Shirt-Anbieter, der das hat. Und das war wirklich nicht leicht zu finden. Ja, also so. Und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, ach, das ist irgendwie echt so ein neues Ding. Ja, also wo ich mich auch so wiederfinden konnte. Und also so, also ich weiß noch, das passt irgendwie so auch da rein. Also dieses, also das bei Eichborn, also das hat mich natürlich dann irgendwie alles sehr beschäftigt, weil ich ja auch da angestellt war. Da gab es ja irgendwie auch zu der Zeit so dieses Fräulein-Wunder, wo ich auch heute denken würde, wie schrecklich dieser Begriff ist, so furchtbar. Aber damals war das halt dann irgendwie auch so, aha, es gibt junge Autorinnen, die wichtig sind, ja. Aber dass es dann halt auch gleich wieder in so einen Kasten geschoben wurde. Fräulein-Wunder, wie schrecklich, ja. Also, oh, interessant, es gibt Frauen, die schreiben und die interessant sind.
Da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Wer fällt denn unter diesen, wer fiel denn da drunter?
Ich kann mich schlecht immer an Namen erinnern. Also die gibt's heute auch noch.
Alexa Hennig von Lange?
Aber ja, nee. Meine ich schon. Aha. Jenny Erpenbeck hatten wir im Programm. Und ich komme vielleicht im Verlauf der Sendung noch auf einige Sachen, aber also jetzt gerade habe ich leider die Namen nicht parat. Ach so, die war dann bei Fischer. Ich komme gleich drauf. Sommerhaus später, wie heißt die? Judith Herrmann, solche Leute.
Ah.
Ja. Aber auch verrückt, ja, irgendwie dieses Phänomen. Aber genau, und irgendwie dachte ich, dass, also für mich gefühlt war halt so dieses Girly-Phänomen, das war halt so ein bisschen punkiger und es gab dann irgendwie auch so Riot Girls und so, das würde ich darunter irgendwie summieren, ja. Also dass es so, so eine Rolle war, ich bin so mädchenhaft, aber ich bin auch eine Frau und ich bin auch irgendwie feministisch orientiert und also man ist nicht so ein Mädchen und dann irgendwann erwachsene Frau, womöglich verheiratete Frau und Anhängsel eines Mannes, sondern irgendwas dazwischen. Mhm. Und das war irgendwie so ein attraktives Modell davon, wo ich mich finden konnte.
Ach, das freut mich ja. Ja, ich glaube, das war zumindest so ein Angebot erstmal überhaupt der Identifikation für junge Frauen und wie wenig ideologisch das dann eben oder politisch aufgeladen das war. Das hat sich dann auch wahrscheinlich mit der Zeit eben ergeben. Also das ist noch mehr. Also, naja.
Ja, es sind halt irgendwie so Anfänge, wo man heute vielleicht denkt, um Himmels Willen, allein der Begriff.
Genau.
Aber da, ja, das gab es halt einfach vorher noch nicht.
Girly, eine wunderschöne Erinnerung hast du uns da mitgebracht. Meine Gute.
Du redest jetzt irgendwie, also bringst jetzt viele G-Begriffe.
Ja, ich hoffe, man hört es. Ich habe doch das Gefühl, der Buchstabe ist doch viel besser, also total underrated.
Ja, da gibt's einiges.
Richtig gut.
Genial. Ja, jetzt bist du dran.
Ja, wollen wir mal zum nächsten. Ich habe ein ganz heißes Eisen jetzt dabei, also.
Der G-Punkt.
Ah, das wäre gut.
Hab ich gerade gedacht.
Ja, noch schlimmer, ich habe ein Doppel-G und zwar Gliedgröße.
Tada!
Ja.
Also meinst du das männliche Geschlechtsorgan?
Ganz genau. Also.
Oh Gott, ist ja schon manisch jetzt.
Ja, jetzt ist, ich glaube, es ist vorhin schon gekippt, also, dass ich damit anfing, aber es war kurz so gut.
Kurz.
Kurz so gut. Ja, also es ist ja ja schon ein spannendes Thema für Männer, diese Vorstellung eben über, also wir reden jetzt mal so ganz binär, würde ich sagen. Also nicht wahr, also eben Mann und Frau, also klar, wir wissen, dass es da auch noch einiges dazwischen gibt und so, aber jetzt in der persönlichen Sozialisation als Typ aufgewachsen zu sein und so. Und dann die Vorstellung, man muss sich eben über sein Genital irgendwie auch definieren, beziehungsweise ja, wird darüber definiert. Und dann ist es ja schnell so, dass es bei dem Thema Penislänge, Gliedgröße, dann so, boah, ist man da vorne dabei? Nein, also weiß ich nicht, also ich habe ja einen Freund, den ich mal nackt gesehen habe, der ja seitdem die Mineralwasserflasche heißt. Das sind wahrscheinlich so echt so Typen, wo ich dann auch gedacht habe, boah, der hat eine ganz andere, der hat eine ganz andere Pubertät erlebt, weil diese wahnsinnige Verunsicherung alleine über das Geschlecht wird ihn so nicht ereilt haben. Also wie vermutlich jetzt nicht nur mich, sondern Millionen Männer. Und das ist ja irgendwas, was es gibt und was ja eine Projektion auch ist, weil man natürlich denkt, also zumindest in Hetero-Zusammenhängen würde man ja auch denken, es ist wichtig, wie findet die Frau das, ja. Und deshalb ist es ja schön, du bist ja eine Frau, dich einmal was fragen zu können in diesem wunderbaren
geschützten Raum,
in diesem Podcast-Projekt, diesem geschützten Raum. So, wie wichtig ist eigentlich die Gliedgröße? Achtung, jetzt gehen die Zugriffszahlen in die Höhe.
ja, ich kann es spüren. ja, apropos spüren. Ja, also wirklich interessantes Thema, weil also Größe des Gliedes, naja, also einmal könnte man sagen, es geht um die Länge, aber auch nicht zu unterschätzen ist ja auch der Umfang. Das ist jetzt die Frage. Also du meinst beides ist jetzt irgendwie so das Thema, über das ich sprechen könnte, ja.
Genau, also ich habe mich ja etwas an dem G orientiert, Glied und Größe. Größe kann natürlich eben, muss ja nicht direkt Länge sein, aber als Mann kann ich sagen, war es natürlich so die Frage, der wurde ja in Zentimetern gemessen und nicht im Radius. So. Das ist so das, wo man das natürlich noch in deutlicher machen kann.
Genau, Länge war
Reichweite. Genau, dass man dann sagt, ja, aber ich habe irgendwie einen höheren Körperfettanteil im Penis.
Ja, 2 Zentimeter lang, aber 10 Zentimeter Umfang.
Ja, also da kann man natürlich einiges vielleicht noch drüber hinaus messen, aber vermutlich bleibt der Schwerpunkt auf der Länge.
So eine Art Baumkuchen.
Modell. In der Mitte hole.
Genau. Nein, ja, interessant. Also ich finde es wirklich spannend, weil ich glaube, so über die Vagina-Größe wird vielleicht gar nicht so viel gerätselt und gesprochen. Also meiner Meinung nach muss es einfach zusammenpassen, ja. Also es gibt eben, also habe ich auch mit Freundinnen schon besprochen, manche sind so sehr eng und klein und manche sind so groß. Und ja klar, wenn dann ein Mann mit einem sehr kleinen Penis mit einer Frau zusammen ist, die eine sehr geräumige Vagina hat, dann merkt die halt das vielleicht unter Umständen gar nicht, dass er dann eingedrungen ist oder so. Trotzdem, denke ich, könnte man schöne sexuelle Begegnungen haben, wenn man halt einfach ja sich interessiert für den anderen und guckt, ja, was macht uns beiden Spaß? Man kann ja auch mit den Händen nachhelfen oder mit Geräten, irgendwie gibt's ja Apparaturen.
Oh gut, du meinst also all die Komplexe, die Männer haben, sind eigentlich schon nicht unberechtigt. Also.
Nee, ich habe jetzt gerade gesagt, also ja, wenn es wirklich zu sehr auseinanderklafft, dann würde ich jetzt denken, ist es ein Problem. Ja, und andersrum genauso, wenn eine Vagina sehr klein ist und der Penis riesig. Ey, das tut halt einfach weh, ja. Also ich hab's erlebt, das ist irgendwie nicht schön, da muss man richtig aufpassen. Und also dann kann man jetzt nicht sagen, ja klar, wir lassen alles fahren, wir lassen es total gehen. Nein, wir müssen einfach auch aufpassen, weil sonst ist es für beide ja blöd, ja. Also dass dieses hinten anstoßen, das kann irgendwie cool sein und sich ganz gut anfühlen, aber vielleicht ist es dann auch irgendwann einfach schmerzhaft so. Und da muss man schon auch dann vertrauensvoll sein können und dass der dann auch aufpasst, so. Und ja, also im Kamasutra ist es auch erklärt, meine ich. Nicht, dass ich das gelesen hätte, aber da hatte ich schon mal auch mit Freunden drüber gesprochen, dass es dann irgendwie darum geht, ja, so bestimmte Typen passen einfach gut zusammen. Die Hirschkuh und der Stier oder was weiß ich, sind halt so Penisgrößen und Vaginagrößen, die dann so zusammenpassen. Und also ich habe jetzt eigentlich selten so das Erlebnis gehabt, dass ein Penis viel zu klein war und ich es gar nicht gemerkt habe. Wahrscheinlich, weil ich ja selber jetzt nicht so geräumig bin unten. Mhm. Aber allein eben das Gefühl, so ist ja eher die Frage der Technik, ja. Also dass man halt so guckt, ja, ist man irgendwie so ja, in einer guten Beziehung zueinander, guckt, dass man so achtsam ist miteinander, was man haben möchte. Und also wie ist die Ebene? Will man vielleicht jetzt einfach nur Spaß haben? Ja gut, wie kommt man jetzt schnell zum Höhepunkt? Okay. Oder ist man vielleicht auch wirklich ein Paar und guckt, wie kann man die Intimität erhöhen? Also ich glaube, ich bin nicht so interessiert an irgendwelchen Maßen oder so. Also für mich fängt es dann auch erstmal so eigentlich bei der Beziehung an. Also dass halt klar ist, man begegnet sich da irgendwie, da passiert irgendwie was in dem Kontakt. Und dann meine ich, meine Erfahrung ist es, dann ist halt der Sex auch entsprechend schön, weil es einfach eine Fortführung der guten Beziehung ist. So, ja. Und also ich denke, wenn er so, ja, wenn er so wirklich so einen sehr, sehr kleinen Penis hat, das ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen doof. Aber trotzdem würde ich denken, im Grunde ist es egal, wenn man sich liebt, dann ist es ganz wunderbar. Und also es ist aber wirklich selten. Und auch diese sehr großen Penisse sind selten. Und meistens, also ich würde sagen, 90% der Leute, die ich da getroffen habe, der Männer, die hatten ganz normale Penisse. Und die meisten haben sich dann also wirklich auch keine Sorgen zu machen, denke ich. Also ich glaube, es ist total überbewertet. Aber ich habe auch Freundinnen, die mir dann irgendwie schon gesagt haben, ja, sie brauchen schon einen gewissen Umfang zum Beispiel. Das fand ich dann interessant, weil darüber hatte ich noch nie nachgedacht.
Mhm.
Ja.
Ja, also das, wenn Frauen über Männer reden, dann welche Rolle, wie viel Prozent geht auf die Gliedgröße in der Unterhaltung?
Also über Männer reden oder über den Sex reden?
Meinetwegen über Sexualität.
Ja, also wenn wir über Männer reden, dann geht es erstmal überhaupt nicht um die Gliedgröße. Sondern natürlich nur, wenn ich sage, hey, was wie ist denn mit deinem neuen Freund? Was geht? Ist es schön mit euch und so?
Mhm.
Dann habe ich selten auch, also weil es, ich glaube, es ist einfach auch eine recht intime Frage, wie groß ist denn der Penis von deinem Lover, ja. Aber also wenn es dann irgendwie so außergewöhnlich gut passt oder so, dann haben wir schon mal so gesprochen, die eine oder andere Freundin, so, das ist jetzt echt für mich genau richtig. Und ja, ich glaube wirklich, dass es irgendwie so gut passen kann. Und wenn es nicht so ganz ideal vielleicht anatomisch passt, dann ist der Rest eben dann dazu da, das wettzumachen. Also ich glaube nicht, dass es an den Größenunterschieden wirklich jetzt so hapern muss. Ja. Es sei denn, es ist halt wirklich extrem, wie vorhin beschrieben.
Ja. Ich habe es ja auch in meiner Eingangsrede natürlich gesagt. Ich weiß ja selber, das ist natürlich Quatsch, aber es ist einfach so ein wahrscheinlich gesellschaftlich und männlichkeitsinhärenter Komplex,
ja,
den man so ausgeliefert ist, finde ich als Mann und der natürlich auch so wenig Spiegelung hat. Also das ist was, darüber wird ja eigentlich nicht geredet in der Familie, in der Aufklärung, nicht mit den, nicht mit Freunden eigentlich.
Auch
und
nicht.
Natürlich.
Das ist auch so ein Tabu, ne?
Also ich weiß nicht, ich bin ja so ein Indie-Typ und habe mich ja immer, also ich definiere mich ja nicht darüber irgendwie immer zu sagen, ich bin geiler als die anderen, sondern ich finde es ja irgendwie so zu Bescheidenheiten.
Und du sagst, ich bin kleiner als die anderen.
Deshalb war es für mich natürlich dann leichter mit irgendwelchen Freunden, dass man sich dann so giggelnd irgendwie darüber und über die eigenen Defizite unterhält und dann irgendwie dann auch, was weiß ich, also dann die körperliche dann irgendwie dann reinnimmt. Also nicht, dass ich das nötig hätte, ne?
Das ist ja ganz normal.
Entschuldige, wie willst du denn das wissen?
Ja.
Naja, ja, also dementsprechend ist das, ich weiß es nicht. Also es ist einfach klar, dass das keine so große Rolle spielt, aber es spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle für einen selber. Man muss sich da extrem emanzipieren davon. Und ich denke, für viele ist es dann irgendwie, viele machen das auch gar nicht. Es ist halt irgendwie so ein komisches Tabu, dass man halt denkt, die Männlichkeit hängt daran. Also ich war früher auch nie bei den Gemeinschaftsduschen nach dem Sport. Also hätte man mich eher umbringen müssen. Also da wäre ich lieber von der Schule geflogen, als dass ich mit meinen Klassenkameraden geduscht hätte.
Mhm.
Einfach aus Scham. Jetzt nicht nur, also allgemein aus Scham, ne? Also mittlerweile gehe ich ja auch sehr gerne in die Sauna und so und kann mich da auch völlig frei und Obszön bewegen, nein.
Baumel.
Nein. Aber das hat wirklich sehr viel Zeit und Eigenhypnose gebraucht, um da überhaupt hinzukommen. Also ich fand, das hat mich schon sehr als neurotischer Teenie sehr beschäftigt. So, ist der Penis zu groß, zu klein. Also so wie ist es bei, und keine Ahnung.
Ja, ich finde es schade, weil, also ich dachte auch sehr klar, bei Männern ist es so voll das Thema, entweder es steht so im Raum, die Penisgröße ist so wichtig und dann so übertragen, so, oh, mein Auto ist größer als deins, ich habe die größere, goldenere Uhr als du.
Ja,
so Penisvergleich, also dafür steht es ja. Und trotzdem gleichzeitig wird es aber nicht praktiziert, dass man offen darüber spricht und sagt, sag mal, kannst du mir mal ehrlich sagen, ist mein Penis jetzt zu klein, wie groß ist denn deiner? Mhm. Also dieses vertraute Gespräch gibt's ja nicht, sondern es gibt eher nur dieses, wir checken uns gegenseitig ab und tun halt so und ich bin noch größer als du und ich habe den längeren. Und die andere Seite ist, ja, wir tabuisieren weiterhin und reden überhaupt nicht. Und ich glaube, bei Frauen, also ich denke, es ändert sich glücklicherweise. Es kommt ja auch so auf den Kreis an, in dem man sich bewegt. Aber also ich habe, finde ich, sehr viele Freundinnen, wir reden sehr offen. Aber auch da ist es jetzt nicht so, dass wir dauernd über unsere Scheiden sprechen und wie groß und trocken oder nicht. Ja. Also auch das mussten wir uns erst so ein bisschen erarbeiten und so ein bisschen abchecken. Ist das okay? Ist das jetzt zu viel, wenn ich darüber spreche?
Ah.
Und ich finde es so wichtig. Das ist einfach so wichtig, weil es ist furchtbar, das zu tabuisieren. Und ich denke, klar, wir haben es nicht gelernt. Also ich kenne wenig Leute so in meinem Freundinnenkreis, die so von ihren Müttern so unbefangen irgendwie erzogen wurden. So, ja, das ist deine Scheide, ich erkläre dir das mal, bei mir ist es so, bei dir ist es so. Das war auch einfach immer so, selbstverständlich ist es halt da und man redet halt nicht, man sagt immer da unten. Und das finde ich halt so, also auch komisch, dass es bei Frauen eher so eine Art schwarzer Fleck ist, ja, so.
Blinder Fleck.
Ja, blinder Fleck, genau.
Ja, finde ich sehr nachvollziehbar, wie du es sagst. Das als Mann hätte ich jetzt schon noch, fände ich es, bin ich so ein bisschen neidisch eben, dass man denkt, dass Frauen haben es zwar dann nicht gelernt, aber könnten eventuell leichter darüber reden, währenddessen es in diesem Männlichkeitsding ja auch eben sowas von Status und so, wo es ja eben darum geht, dann eben irgendwie, was weiß ich, Dominanz quasi
geht um
aus.
Dominanz, ja.
Ja, hier zu zeigen, man hat Macht und man hat Status eben, oder man hat dann eben Körper und oder eben großen Penis, also dass das irgendwas ist. Natürlich ist das jetzt in Beziehung zu Freunden jetzt so, also da wo ich bin, ist das natürlich anders, aber es ist halt irgendwie schon, der Rahmen ist schon anderer. Also ich denke, das war halt irgendwie immer. Also ich bin sehr froh, dass ich mich damit lange auseinandergesetzt habe oder zumindest mit diesen Komplexen, die damit einhergingen, und dass ich jetzt auch irgendwo angekommen bin, dass die jetzt keine Macht mehr über mich haben in dem Maße. Aber das war halt wirklich ein großes Thema. Also.
Ja, ich dachte nur, dass das dann, also die andere Welt, die es dann gibt, also vielleicht so in deinen Freundeskreisen, dass man sich dann darauf einigt, dass man einfach gar nicht drüber spricht. Und das ist ja auch schade, also.
Auf jeden Fall, ich kenne ja so ein paar Leute, die sind dann so ein bisschen unbefangener. Also mein guter Freund, mit dem ich auch das Kaputtmagazin mache,
hallo,
der sich da mehrfach abends, der hat sich dann mal, war ich mit ihm beim Uli, mit dem ich hier die Band habe. Wir sind ja so zwei sehr shy Boys dann eigentlich so in Bezug auf das Körperliche, damals noch mehr. Und Thomas, dieser Mr. X hatte gerade irgendwie, waren wir kurz Tennis spielen, ich weiß auch nicht so lange oder so, dann sind wir da zu Besuch bei dem anderen. Und
was
dann
kommt denn jetzt?
Und dann zieht er sich dann bei ihm plötzlich die Hose runter und zieht sich da um in dessen Wohnung. Die kannten sich auch eh gar nicht und wir waren völlig entsetzt. Also und
echt? Ach, das fände ich jetzt aber nicht so schlimm. Das ist wirklich interessant, ja.
Ja, oder merkt man eben wieder, wie unterschiedlich das, wie man das auch quasi ausmachen muss mit anderen Männern oder anderen Personen, dann wie man damit umgeht. Weil wenn der andere plötzlich damit anders umgeht, dann bricht dann plötzlich so,
ja, das stimmt.
Fallen Eier aus allen Wolken. So geht das nicht, das ist wirklich so ausgehandelt. Und das, ja, ich finde es natürlich auch erfrischend. Also ich finde es ja auch toll, wenn Leute sich, also wenn sich Männer in meiner Gegenwart ausziehen und so.
Mhm.
Also ich will natürlich immer nicht hingucken, ich bin peinlich berührt, aber ich bin auch wahnsinnig interessiert und neugierig. Also insofern, man könnte ruhig weitermachen.
Ja, interessant.
Ja, Kitty Seeds. Puh. Also ich denke, härter wird's nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen. Huch, wir sind schon bei 40 Minuten. Jetzt gibt's
aber rangehalten hier.
Ach so, das war ja schon der dritte. Das ist ja der letzte dann.
Eigentlich schon.
Ach super, ja.
Ja,
dann passt.
Bist du erleichtert?
Na, ich dachte, das wäre jetzt der zweite gewesen, aber stimmt ja nicht.
Ja, jetzt habe ich hier die Qual der Wahl. Ich habe ja noch ganz tolle Begriffe.
Oh. Was? Darf ich mir einen dann aussuchen am besten?
Ach so, soll ich eine Auswahl stellen?
Ja, wieso, wenn du da, ich weiß ja nicht.
Na gut, also ich habe jetzt noch drei. Soll ich dir einfach sagen?
Oder sag doch mal, und ich nehme den, der mir am besten gefällt, wenn es nicht schon da ist.
Also mal gucken, irgendwie dachte ich, den hätten wir schon gehabt, aber es kann gar nicht sein, weil G hatten wir noch nicht. Ich habe hier Gundel Gaukele, Googlefisch.
Googlefisch?
Ja, diese Kanne.
Ach so, heißt der nicht Gluckfisch?
Ja, es gibt verschiedene Namen, aber Glucki Gluck oder so. Gluggle Jug auf Englisch. Oder Geroldsteiner. So, jetzt du.
Also zu dem Googlefisch, das ist ja was, das ist ja ein Einschenk, wie heißt so eine Karaffe in Fischform, die so gluckst.
Genau.
Da würde man ja jetzt die ganze Zeit versuchen müssen, das herbeizuführen, und dann würde das nicht gehen, dann würde man das nicht hören.
Das kann man sehr gut herstellen.
Das würde ich,
kein Problem.
Das würde ich ausschließen.
Ach so.
Ja, auf jeden Fall. Geroldsteiner würde ich auf jeden Fall auch ausschließen. Das ist ja eine Markennennung.
Ich habe jetzt so diesen Fisch nochmal vorgeführt, aber gut.
Selbstverständlich. Also Geroldsteiner, weiß ich nicht, keine Ahnung.
So, das dürfen wir nicht sagen.
Genau, gehört im Zweifel zu Nestlé und ist ein Unmenschen am Ding oder auch nicht, weil wer weiß es schon. Dann würde ich mich für Gundel Gaukele entscheiden.
Ja, also diese drei wunderbaren Begriffe, es stellt sich heraus, zwei sind Müll und einer ist schön. Schön. Ja, wunderbar. Dann wollte ich einfach mal fragen, was hältst du denn von dieser Dame aus Entenhausen?
Ja, wer das nicht kennt, liebe neue Erdenbürger, ne? Früher haben wir Walt Disney Zeichnungen auch genossen, nicht nur durch Pixar oder in irgendeiner Filmform, sondern man hat Hefte gehabt mit den Abenteuern aus Entenhausen, und es gibt eine Hexe in Entenhausen oder vermutlich irgendwie drumherum. Die hat ja da wahrscheinlich, wohnt da ja nicht in einem Apartment, sondern die hat ja irgendwie so ein eigenes Hexenhaus irgendwie, glaube ich, in der Peripherie. Und ihr großer Fetisch gilt dem Glückstaler von Dagobert Duck. Der Glückstaler ist der erste Taler, den Dagobert Duck verdient hat und an dem tatsächlich auch faktisch scheinbar sein ganzes Vermögen hängt, wenn er den Glückstaler mal wieder verliert, weil er geklaut wurde von Gundel Gaukele oder den Panzerknackern, dann geht auch immer alles abwärts beim Dagobert Duck. Der Glückstaler hat schon eine große Bedeutung. Und ja, sie ist immer dahinterher. Der Glückstaler ist unter so einer Käseglocke, so einer durchsichtigen, und steht auf so einer Balustrade, ja, auf so einem
Sockel
genau. Und ja, Gundel Gaukele war dann für uns halt so, hat halt so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie so eine Emo, Frau, und hatte so ein bisschen was Subkulturelles, konnte zaubern, und ja, ich fand sie auch ganz gut, also jetzt in ihrem steten Bemühen, da den Mann zu beklauen, die reiche Ente, die ja immer nie von Erfolg gekrönt war, was jetzt auch etwas, eine etwas redundante, etwas hospitalistische Geschichte, aber Gundel Gaukele, warum nicht? Hat immer so ein schwarzes Kleid, wie du heute angehabt hast.
Ja, also mir ging es vielleicht so ähnlich. Also ich habe gar nicht so viel Kenntnis. Ich habe gar nicht so viel solcher Bücher gelesen, aber ab und zu mal von meinem Bruder welche ausgeliehen. Und dann ist mir immer positiv diese Figur aufgefallen, weil ich dachte, die ist ja cool. Die sieht auch so gut aus. Hat echt einen guten Look. Also die hat ja so einen Kleopatra-Haarschnitt, was ja für eine Ente ungewöhnlich ist. Also so schwarze Kleopatra-Haare. Dann hatte sie, glaube ich, so grünen Lidschatten. Also auffällig irgendwie so, wirklich so farbigen Lidschatten. Und also fand ich schon so stylisch. Ich meine, so ja Daisy oder Minnie, die sind ja auch sehr zurecht gemacht, aber so eher so ein bisschen so, ja, ja, so, ja, vielleicht ein bisschen so hausfrauenmäßiger, so 50er Jahre mit so Polka-Dots und so rosa oder rot und weiß. Und die war halt eben so schwarz angezogen, hatte so wilde Ketten und dachte, das ist eigentlich so, das gefällt mir. Und ich fand eigentlich auch immer so ein bisschen schade, dass sie da gar nicht so viel Erfolg hatte, weil der Dagobert ist jetzt ja auch nicht so sympathisch. Da dachte ich, dem kann man ruhig mal diesen Taler wegnehmen, ja. Aber sonst weiß ich gar nichts über die. Wohnt die alleine? Was macht die sonst? Ist auch ein Haustier oder so? Also es ist witzig, dass die Enten dann noch Tiere haben, aber so ist es dann halt in Entenhausen.
Auch ich weiß nicht, wenn man sich so richtig nochmal reinversetzt, dann gibt es bestimmt auch Details noch über Gundel Gaukeley und ich glaube, sie hat so einen personalisierten Besen, aber vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Also ein bisschen heroinschick war auch ihr Look.
Ja, also sehr bleich, obwohl sie ist Ente, also was soll man sagen, aber es fällt halt auf durch das schwarze Haar.
Ja, ich habe früher ja lieber Fix und Foxy gelesen. Lupo ist ja auch ein. Lupo ist ja quasi das Rolf Kauka, der Autor von Fix und Foxy, das ist Rolf Kauka, Gegenstück zu Donald Duck. Und ich habe mein erstes Buch heißt ja Super Lupo, jeder Freund ist anders. Also ich habe mich so ein bisschen an dieser deutschen Variante aufgehalten. Deshalb aber die lustigen Taschenbücher habe ich auch gerne gelesen und Mickey Vision, da war immer viel auch von Gundel Gaukeley drin. Das war das, wo so ein Aufkleber auch immer noch da war. Wenn ich den ganzen Aufkleber aus Mickey Vision noch hätte, dann könnte ich jetzt auf.
Aber was ist Mickey Vision? Ist das ein Magazin oder eine Zeitung?
Genau, es gab damals war der Zeitschriftenmarkt. Also was ihr jungen Leute, jetzt habt ihr das Internet und wir hatten früher den Kiosk. Und da gab es eben auch es gab nicht nur die neue Mickey Maus einmal die Woche, sondern es gab ja noch ganz viele verschiedene Sachen. Es gab so Taschenbücher und eben auch so Zeitschriften. Und eine von den zusätzlichen Zeitschriften war Mickey Vision. Eventuell waren das ja alles dann auch immer so Sachen, wo alte Geschichten nochmal neu zusammengestellt wurden. Vielleicht war das auch so eine Resteverwertung. Aber Mickey Vision war halt irgendwas, weiß ich nicht, was das jetzt von Mickey Maus unterschieden hat, ja.
Und weißt du, wie Gundel Gaukeley auf Englisch heißt? Also im Original, das würde mich interessieren, weil ich finde, es gibt ja auch dann sehr viel Wikipedia-Eintrag, glaube ich, zu dieser Übersetzerin Erika Fuchs, die ja dann da eine ganz eigene Sprache noch entwickelt hat. Aber ich glaube, dass die Namen ja auch so verrückt übersetzt wurden zum Teil, nehme ich an.
Gundel Gaukeley, glaube ich, heißt
sie. Hieß sie wahrscheinlich.
Nee, das hätte man, da müsste man mal, wie sollte man das heutzutage herausfinden?
Ja, wer von euch es weiß, kann es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr freuen, ja, weil
genau, dann
ich
sehen
möchte ja auch wissen, was ihr wisst.
Und wir sehen, wer jetzt noch dran geblieben ist, so das sind so die Leute, wo man sagt, Mensch, wenn es denen mal schlecht geht, ja, dann her mit euren PayPal-Adressen, wir geben auch was zurück.
Und welcher Begriff euch heute am besten gefallen hat, würde mich auch interessieren.
Ja, Gliedgröße.
Ach so, du hast schon deinen Kommentar aufgeschrieben, ja, das ist schön.
Ich hätte noch gehabt Geisterbahn, hätte ich auch gerne gehabt, ja. Aber dieser Podcast lebt davon, dass er in vernünftigen zeitlichen Maßstäben fungiert. Oh. Deshalb müssen wir leider schließen.
Ja.
Quitty Seeds. Gott, wir sind schon bei 48 Minuten. Ach, da fangen andere erst richtig an. Ein Traum.
Was machst du jetzt noch?
Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen in der Bibel lesen oder noch ein paar Gedichte rezitieren. Mal schauen.
Das ist aber schön.
Und du?
ich werde noch ein Bild malen und
toll.
Ja, vielleicht noch ein bisschen die Nägel lackieren oder was ich sonst so mache.
Ich würde gerne noch was mit G sagen, aber mir fällt nicht mehr. Wir haben, glaube ich, alles mit G durch.
Ja, ich hätte Lust, noch einen guten Film zu gucken vielleicht.
Ah. Ja, und wir wollten ja noch, du wolltest ja noch deinen G-Punkt suchen.
Ach so, ja. Wo war der schon wieder abgeblieben?
Ja, naja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Halt, 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 halt. Moment, wir sind ja noch nicht am Ende, denn wir haben ja zu dem wunderschönen Buchstaben G auch wieder eure Begriffsvorschläge bekommen. Und zwar nicht zu knapp. Also, wirklich ist harte Arbeit. Linus, wir hatten ja gesprochen über, darf ich nochmal erinnern, Geburtstag und Girly und Gothic. Aber jetzt geht's an die Ergänzungen.
Na, ich dachte, jetzt geht's erst nochmal schön ans Geplänkel. Ich möchte nochmal erzählen, dass ich eben gerade wieder einen Tobsuchtsanfall hatte, weil wir ein File gesucht haben, was wir schon aufgenommen hatten. Und dann ging mein Rechner nicht und...
Ich habe zu langsam
gesucht. Du hast zu langsam gesucht.
Ich lache hilflos.
Und es heißt immer so, I lost my cool, aber es war natürlich schon wieder viel schlimmer. Also
ja, ich habe jetzt zwei blaue Augen, aber das sieht ja keiner.
Das stimmt nicht.
Gewalt, häusliche Gewalt.
Nein, oh Gott, wie grausam. Ich finde es aber auch immer ganz schlimm, wenn ich meine, wenn ich Verwandte treffe.
Oh Gott. Grüße.
Ja, Grüße. Und dann geht's, dann erzählen die einem erstmal nochmal, was an dem Computer gerade wieder nicht funktioniert hat. Und für einen selber ist das natürlich so ein ganz starkes Gefühl, wie man dann wieder verhöhnt wurde von der Technik. Aber für alle anderen gibt es nichts Langweiligeres als nacherzählte Computerprobleme. Deshalb, ich würde natürlich gerne nochmal drauf eingehen, aber lass uns zu den Ergänzungen kommen.
Oder zu den Ergärnissen.
Ergärnissen, ja. Also,
ja, was haben wir
Also ich fand G auch, also die Community hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben, aber irgendwie ist G nicht so ein geiles Ding wie F. Also
ja.
Der deutsche Sprache hat G ziemlich vernachlässigt. Und ich würde, um mich mal ein bisschen abzureagieren, gleich mit einem Begriff starten, der mich wieder triggert, schon wie alles Mögliche.
Oh.
Grillen.
Oh Gott. Ach, ich soll jetzt anfangen zu reden.
Ja,
ich
ja.
dachte, du möchtest dich darüber auslassen.
Ich muss mich echt mal kurz beruhigen.
Also Grillen, ja gut. Das ist ja, glaube ich, so für einige Leute so der Inbegriff des schönen, geselligen Beisammenseins. So, also ich finde jetzt an sich ist nichts dagegen zu sagen, irgendwie leckere Dinge auf ein Feuerrost zu legen. Finde ich auch schön so. Aber mir ist jetzt so aufgefallen, ich weiß nicht, so zu meiner Kindheit oder Jugend, da war das eher noch so relativ exotisch. Also bei uns zu Hause wurde jetzt niemals gegrillt und hab jetzt so den Eindruck, so in den letzten 10 Jahren hat das dann nochmal so an, also ich glaube so hipstermäßig so total zugenommen. So, ah, Grillen ist so wie ich braue mein eigenes Bier, ich öle mein Bad, ich hab irgendwie so Grillbesteck für mehrere 100 Euro aus Kupfer oder was weiß ich. Das erfinde ich jetzt. Das ist ja irgendwie so eine Wissenschaft und das, also ich verbuche das so ein bisschen, das ist vielleicht feindselig, vielleicht stimmt das gar nicht, aber so, ach, der Mann, der zu Hause eigentlich nicht so gern so das Essen irgendwie bereitstellt, weil das ist ja Frauensache, aber die Grillen, das ist ja wieder, also da darf wirklich, das ist schon sein Bereich, so, ja. Also so ein bisschen so, ja, der stolze Mann, der dann so im Vorgarten seinen Webergrill für, ich weiß nicht, Tausende von Euro aufstellt, der bestimmt auch super funktioniert und alles, aber so dieses Getue drumherum, das macht mich irgendwie verrückt. Das macht mich wütend.
Ja.
Ja, was sagst du?
Grillen, ey Freunde, sind wir in der Steinzeit oder was? Also so über offenem Feuer. Also ich konnte wirklich, als ich nach Köln gezogen bin, dann hatte ich irgendwann Anschluss und konnte mein Unglück aber nicht fassen, weil ständig hieß es so, wir grillen im Grüngürtel da, in dem Park da. Und es war unfassbar. Es war so langweilig, dieses blöde Rumgestehe. Dann hat man ja doch nicht das geile Equipment, dann irgendwie so ein paar Plastikteller und hast dann halt... Hat's halt kein Besteck, natürlich hast dann mit dem Ast gegessen oder so, weil wieder nichts war. Und als Vegetarier bist du ja sowieso der letzte Trottel also beim Grillen.
Heute vielleicht nicht mehr.
Heute nicht mehr, nee. Also, ja. aber als ich das gemacht habe, eben kurz bevor Häuser erfunden wurden, als das dann auch notwendig war. Also Grillen war natürlich damals auch, also als ich damit so konfrontiert wurde, als ich noch bei Intro gearbeitet habe, war wirklich aus vegetarierfeindlich und da dieser Mist und dann hatte immer keiner einen Grill, weil da gab es eben noch nicht diesen Hipster-Kult um den ganzen Scheiß und dann musste halt wieder schnell, weil man dringend grillen musste, wieder bei der Esso-Tankstelle irgendwie so ein Grill da gekauft werden.
Ach, so ein
Einmal-Grill so ein Weg-Grill, also furchtbar und dann ich wollte dann immer gehen. Ich fand es auch so langweilig, dieses Rumgestehe da im Park, da mit diesen Flaschen Bieren und diesem trockenen Bauchfleisch, was die Leute sich da zusammenbrannten.
Wir brennen mal schön was zusammen.
Wer weiß noch, wie dann einmal, dann wollte ich dann endlich, konnten wir gehen und ich hatte ja das Auto und war mit dem Auto und hab dann da den Grill reingeschmissen hin. Da hat dann noch einer gesagt, du, man muss warten, bis die Kohlen kalt sind. Da hab ich gesagt, kann nicht mehr warten, hier auf diesem scheiß Parkstück da, also zwischen der Hundewiese und den Fahrradfahrern ist.
Nina, du bist richtig on fire, merke ich gerade. Passend.
Ja, also Grillen ist für mich eine Kunstform. Ne? Also ich habe da wirklich so, ach Mensch, da kann man auch so ganz, ganz zauberhafte Gerichte sich da ausdenken.
Könntest du dir vorstellen, ein Gedicht über Grillen zu schreiben?
Ja.
Das wäre schön. Das würde ich wirklich sehr gerne hören.
Ja, ja.
Wo wir irgendwas, bei einer guten Bratwurst.
Bratwurst, Grillen, Männlichkeit, Outdoor. Also ich finde, bei Grillen kommt für mich alles zusammen, was ich hasse, was mich fertig macht.
Du könntest über deine Computerprobleme sprechen.
Ja, so nächster Begriff. Auch etwas, was mich wütend macht. Oder möchtest du zu Grillen noch was dazu beisteuern? Hast du viel gegrillt als Jugendliche, ja, in deiner Schulzeit. Also ich hatte das Gefühl, als ich studiert habe, ständig ging es ums Grillen bei den Leuten.
Bei mir in meiner Welt nicht. Und erst in den letzten Jahren hat das dann irgendwie so zugenommen, dass Leute das einfach auch zu Hause haben. Und ja, ich sage nicht mehr dazu.
Das ist wirklich, dass die Leute, die sich wirklich aus Grillen Kult machen, sorry, holt euch Hilfe. Ja, ich möchte mich noch bedanken bei Sarah Lau für diesen Begriff. Nächster Begriff macht mich auch schon wahnsinnig wütend, von Jean Klemann. Da macht mich der Name auch schon sauer. Nein. Nein, 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 Späßler. Gutfried.
Ich bringe dir kalte Umschläge.
Ich brauche eine Lobotomie. Gutfried. Kommt das bei L?
Ja, also Gutfried, also wie kommt er denn dazu? Hat er irgendwie Werbeverträge oder so? Es ist ja so, geht es da nicht um Geflügel, meine ich? Geflügel?
Genau, das ist
Fabrik.
Genau.
Genau, also da kann ich was erzählen. Mein Bruder ist in der Werbung und einer seiner ersten Projekte, da war er noch Praktikant, erfinde die Werbung von Gutfried neu. Und er hat dann gesagt, Gutfried ist gut für mich.
Was, das ist von deinem Bruder?
Ja.
Gutfried Wurst ist gut für mich.
Er hat es bald gebracht.
Das ist von deinem Bruder.
Ja, wir haben lange darüber gesprochen, weil ich habe damals noch sehr viel mit ihm gesprochen. Jetzt hat er keine Zeit.
Jetzt ist er an einem besseren Ort.
Ja, es war wirklich so. Also das weiß ich noch. Wir haben dann irgendwie so sehr gelacht. So, also diese, also das kenne ich ja selbst irgendwie so als Praktikant. Du musst dann halt einfach Claims, einfach Ideen raushauen und vorschlagen. Und eine davon war diese. Und ja, so viel dazu. Mein Bruder hat den Fame dieser Firma sehr vorangebracht. So,
Wahnsinn.
Jetzt du.
Ja, das ist ja eine von diesen ganz grauenhaften Riesenschlachthaus, Industrien, die es da gibt. Und ich habe irgendwo mal gelesen.
Aus Westfalen oder so, ne, glaube ich. So wie Tönnies oder so.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube auch hier aus dem Norden. Ja, also das auch so Podcast-Dinger. Ich will jetzt mal irgendwelche Zahlen sagen, die ich weder geprüft habe oder so, aber das ist irgendwie, in Deutschland gibt es ja 84 Millionen Einwohner und so, und das darauf kommen irgendwie, was weiß ich, 200 Millionen Hühner oder so, die man gar nicht sieht. Also man sieht, es ist eine ganze Welt, die ja abgeschottet ist in diesen Knästen von Gutfried, Wiesenhof, Tönnies und so. Und also wirklich nur Verachtung. Ich wünsche den Leuten, die damit zu tun haben, Allerschlechteste, außer deinem Bruder.
Ja, der ist jetzt raus.
Genau, der ist da jetzt raus, aus moralischen Gründen. Mhm. Und das Schlimme ist natürlich noch, dass so vor 10 Jahren eher mit durch den Vegan-Hype ist ja auch in den normalen Handel, sind ja so ganz viele Fleischersatzprodukte gekommen von kleineren Firmen auch, und die wurden ja jetzt alle eben über den Preis rausgeprügelt von eben Wiesenhof, Gutfried und so von diesen Tierschlechter Dingern, die auch gemerkt haben, irgendwie einer von denen soll gesagt haben, dass Wurst sei die neue Zigarette für das nächste Jahrzehnt. Also deshalb muss man eben gucken, dass man sich irgendwo anders sein Profit herkommt. Mhm. Und denen nehme ich es auch nicht ab, ihr Engagement. Ja, aber Grüße an die 200 Millionen Hühner, die in Deutschland hier irgendwo gefangen gehalten werden.
Vielleicht hört das eine oder andere zu.
Ja, wir holen euch irgendwann noch raus. Ja, vielen Dank dafür. So, entschuldige. So, Anuschka Gläser.
Ja.
Also eine wunderbare Frau aus
Nürnberg.
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 Franken. heißt mit Nachnamen ja auch, das darf man vielleicht sagen, Gläser. Und Ihr Vorschlag zu G ist Gläser.
Oh, das finde ich so schön. Da kann ich wirklich sehr viel zu sagen.
Ja, wenn du gerne Gläser
ich liebe
trinkst.
Gläser und ich habe auch im Laufe des Tages, das hast du ja schon bemerkt, immer sehr viele Gläser im Gebrauch. Also ich bin in der Küche, ich nehme mir ein Glas Wasser, ich nehme eine andere Tasse oder Glas und gehe damit dann irgendwie ins Arbeitszimmer und da stehen schon zwei Gläser, also so. Und ich finde, Gläser spülen ist auch so eine Wissenschaft für sich. Und ich finde ganz schlimm, wenn Flecken auf Gläser sind, also so Trockenflecken von Wasser zum Beispiel, finde ich schlimm. Mhm. Schmeckt mir das nicht mehr. Ein Glas muss wirklich durchsichtig sein. Und das ist auch, glaube ich, so einer der Nachteile, wenn man eine Spülmaschine hat, dann werden Gläser manchmal so stumpf.
Ah.
Das sage ich zu Gläsern.
Mhm.
Wichtiges Thema. Und du?
Glas. Ich habe mich mal ganz schlimm geschnitten an einem Glasrand. Auch in meiner Studentenzeit, noch damals unter Bismarck. Und hatte dann aus Wut, habe ich dann alle Glasware aus meinem etwas auch sehr bescheidenen natürlich Haushalt geschmissen und habe mir Plastikgläser geholt, also so diese Becher, so ein bisschen so wie man es jetzt immer sieht, die aus Amerika kommen, diese roten und weißen, dass man quasi draußen im Freien trinken kann, so Plastikbecher. Ich habe also ein Jahrzehnt habe ich nur aus Plastik Bechern getrunken und Gläsern, weil ich so sauer war auf normales Glas.
Mm.
Aber dann irgendwann wirkte das so kauzig, dass ich keine Gläser hatte und die Leute dann als
Gefühl hatten, ich bin doch kein Hund, trink aus dem Napf, hat doch irgendwie ein Besuch von dir gesagt, der aus einer Plastikschüssel,
ja,
sein Tee bekam.
Ja, weil ich auch ich war auch gegen Porzellan und so. Okay, es war halt
das
irgendwie.
Ist so verrückt.
Ja, ich dachte, das war auch so ein bisschen Punk, dass man halt dieses Einweggeschirr hat, aber das halt aber behält, dann aus Einweg macht Mehrweg. Also also ich fand diese Plastikgläser aber gut.
Farewell. Wir können ja mal nicht anschaffen, ja.
So, nächster Begriff. Ich hoffe, es ist irgendwas, was uns nicht so entzweit. Hier, Annabelle Hornung, jemand, den du sehr gut kennst. Zwinker, Zwinker.
aus der Fovi zum Beispiel.
Mhm. Ach, aus der Fovi, muss man dazu sagen, ist ein Restaurant in Frankfurt.
Ja, ein sehr gutes Restaurant in Frankfurt, wo es so Biergerichte gibt.
Ja.
Römerpilz und Binding, Export und sowas, ja.
Und diese Frau wünscht sich als Ausgleich zu der ewigen zu den Römerpilzgelagen Goethe.
Oh. Ja, also ich nehme an, weil sie ja auch mit mir zusammen zu Johann Wolfgang von Goethe-Universität gegangen ist.
Hey.
Goethe war gut, denn er konnte reimen. Wie unser Rudi Carell schon gesagt hat.
Super.
Goethe war gut. Ja, also Goethe, weiß nicht, mich nervt so ein bisschen, dass der immer so als wahnsinnig toll hingestellt wird, das gute, schöne Ware, oder was steht an der alten Oper hier in Frankfurt?
Die wahren, schönen, guten.
Guten, also ein Sohn unserer Stadt hat bestimmt sehr viel Wichtiges gemacht, aber ich habe dann auch, jetzt weiß ich dann nicht mehr, wie diese Biografie hieß, wie hieß die Autorin, Siegfried, womöglich. Löffler, also es ging um Goethe in Weimar und seine Geliebte und ach, das war irgendwie schrecklich. Ich dachte, was für ein Unsympath, grauenhaft. Er scheint wirklich sehr viel Ausstrahlung und Image gehabt zu haben, aber also ich fand es unangenehm. Dann dachte ich so, ach, schade, wollte ich vielleicht gar nicht so wissen dann. Ja,
ja, was hat Goethe für uns schon getan? Ne? Außer diese paar Bücher, ne? Da ruht er sich jetzt drauf aus. Ne? Aber
zu Recht
eigentlich.
Natürlich, aber also, menschlich ist ja immer die Frage, so Kunst, also die Persona oder der echte Mensch dahinter, also der war, glaube ich, so gar nicht so edel. Ne?
Das hast du auch über Jean Connery eben noch gesagt. Ist es
der andere Goethe.
Rest in Peace.
Oder war es Schiller?
Der Goethe aus Schottland, Jean Connery.
Ja, was sagst du zu Goethe?
Ich weiß, also ich kann dazu sagen, ich habe Germanistik studiert, als ich den Plan hatte, nach dem Abitur so gut wie nichts zu machen, um mich selber zu finden, in der Punk-Szene und Fanzines rauszubringen. Gut, das hat sich dann so ergeben. und war deshalb wegen Germanistik nicht so. Aber es lag mir natürlich noch eher, ich habe ja noch andere Sachen noch studiert, ne? Die lagen mir noch weniger, also Germanistik, okay. Und für die Zwischenprüfung habe ich dann so völlig randommäßig die Lebensdaten von den großen deutschen Dichtern gelernt. Und deshalb weiß ich bis heute die Lebensdaten von Goethe und möchte sie unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen einfach mal mitgeben.
Ich werde gleich total wütend.
Und du musst sagen, hier, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, ich weiß, es ist 1749 bis 1832, er wurde sehr alt.
Sehr alt,
ja. Und man kann sich merken, 1749 ist er geboren und Schiller war dann 10 Jahre später, 1759.
Hm.
Der starb, glaube ich, 1803 oder 1810.
Ja, sehr, sehr jung nur geworden, ja.
Ach, Schiller, er ist so jung geworden.
Mhm.
Ja, genau. Und Lessing war 10 Jahre vorher, da war dann, das muss dann 1739 gewesen sein.
Also, dass du so viele Geburtsdaten weißt.
Ja, und dass du trotzdem keinen Uni-Abschluss bekommen hast. Also, falls jemand zuhört, ne, da ist nochmal, wenn was in der Post kommt, ein Diplom, ich bin nicht abgeneigt. So, oh Gott, jetzt kommt das, wahrscheinlich das langwierigste Thema, was, wir müssen es irgendwie abkürzen von unserer Lieblings-Bowie-Fanatikerin, Katzenfreundin und Mensch, Nathalie Dahmen, hat sich gewünscht, Achtung, unser Liebesthema Gürtelrose.
Oh, Nathalie, du hast wirklich genau das richtige Thema. Da machen wir eine eigene Folge drüber, würde ich sagen. Ich hatte 2005 Gürtelrose und das war ganz schrecklich und ich war 3 Monate zu Hause und ja, hatte irgendwie das Gefühl, wow, ich habe noch nie so Schmerzen gehabt und ich sah aus wie so in der Pest. Also da weiß ich noch, dass ich so, ja, meine Mutter dann auch zu Besuch hatte, die dann sich ganz toll engagiert hat, was wirklich sehr nett war.
Ja, das hören die Leute nicht.
Und die musste mir da irgendwie so Lotionen einreiben, aber diese Schmerzen, die waren dann wirklich also jahrelang noch da und heute sind sie manchmal immer noch da.
Ja, man sagt ja, dass das irgendwie so eine Nervensache ist, die tatsächlich dann nur zurückbleibt. Aber Gürtelrose, sagen ja viele, das sind ja so Herpes-Zoster-Viren, die jeder auch mitunter eben im Körper hat, also die meisten. Und wenn dann eine schlechte Zeit ist oder immunschwache Zeit, dann kommt das plötzlich wieder raus.
Mhm.
Ging es dir denn gut, als du dir die Gürtelrose eingefangen bzw. herausgeholt hast?
Ja, also als ich die herausgeholt habe, war ich, glaube ich, so wahnsinnig gestresst und hatte irgendwie gerade, das, glaube ich, war der Auslöser, ich hatte vor, bei meinem tollen Zahnarzt alle Amalgamfüllungen rauszuholen und die dann irgendwie durch gesundes Keramik zu ersetzen. Und das muss man wissen, wenn man Amalgamfüllungen rausnimmt, die sind an sich gar nicht so schlimm, wenn die im Körper sind. Aber wenn man sie rausnimmt, dann wird Quecksilber frei und gerät halt wirklich in deine Blutbahn oder ja eben in deinen Körper. Und das ist halt wahnsinnig giftig natürlich. Und der Körper ist, glaube ich, total durchgedreht und wusste überhaupt nicht mehr. Also ich war einfach sehr geschwächt, weil ich dauernd diese Giftstoffe wohl abwehren musste. Und
also war so gar nicht erkläre ich mir das. Es war gar nicht so psychosomatisch, wie man sich dann immer zusammenreimt, sondern es hatte
auch
mit dem Amalgam zu tun.
Also ich denke, das war ein Faktor. Und der andere, ja gut, ich war sehr gestresst von der Arbeit. Ich fand das da irgendwie nicht so gut für mich und war dann dauernd irgendwie so angestrengt davon. Ja, da war ich 3 Monate raus aus dem System, auch schön.
3 Monate ist nicht so schlecht, das ist wirklich lang. Also
ja, ich war, glaube ich, noch nie so lang krank.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das sind fast ein Vierteljahr ist das dann. 3 Monate. Ich werde jetzt mal eine Maske tragen.
Nein!
Okay.
Und wie war es bei dir, Linus?
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass wir so ein bisschen, also du und ich, so gebondet haben, als wir uns noch nicht kannten, über das Thema Gürtelrose. Also
ja, so romantisch.
Ich habe so 2 mega krasse Fotos noch so, die habe ich irgendwo auch noch. Einmal.
Wo hattest du sie denn?
Am Oberschenkel, am rechten Oberschenkel.
Das ist ein Zeichen.
Ja, und ich hatte es am Anfang völlig falsch eingeschätzt und dachte so, na ja, es ist irgendwie ein Ausschlag oder so. Und dann hatte ich diesen großen Termin mit meinem Freund Felix. Wir haben Heike Dine Körting in Hamburg besucht von dem Europa-Label und haben die interviewt. Das war halt so mega wichtig und eigentlich, also die, ich weiß ja nicht, also ich kann es ja nicht so einschätzen, aber außer diesem Ausschlag da hatte ich ja keine Symptome oder so. Es ging mir jetzt nicht so schlecht. Und dann waren wir da, es war natürlich mega krass. Und dann sind wir aber dann noch abends erst auf der Reeperbahn in die Spielhalle gegangen. Und dann waren wir noch in der Mutter. Und ich war natürlich mega besoffen auch wieder. Ich war sehr betrunken. Und wir haben in wahrscheinlich da Hein-Heuer-Straße in dem Ibis gewohnt und mit so einem winzigen Bad und haben mich die ganze Nacht übergeben. Und dann war plötzlich, sah mein Bein auch nicht mehr so gut aus, weil es hatte sich dann sehr ausgebreitet. Ja, und dann bin ich also zum Hautarzt gegangen, also Hautarzt auch, weil man denkt so, ach, ich habe hier so einen Ausschlag. Also es war schon ziemlicher Psychokrieg auch gegen mich selber. Ich hatte da auch, weiß ich nicht, ja, auch nicht mehr Stress als sonst, aber schon mir wieder viel Stress gemacht. Und
aber vielleicht warst du so aufgeregt, Heike Dine Körting zu treffen. Kann ja sein. Sie den Stress aus dir rausgeholt hat.
Heike Dine Körting, wenn du das hörst, bitte melde dich. Nein, das hatte bestimmt mit dem Job zu tun, würde ich sagen. Es waren wahnsinnige Schmerzen, diese Dinger. Also wer das möchte, oder wir können es ja vielleicht auch in unserer Patreon-Feed können wir es geben. Also diese Fotos von meinem Oberschenkel, das ist wirklich krass, es sieht so schmerzhaft aus, es sind so irre Pusteln. Wahnsinn. Aber im Endeffekt, ich war 2 Wochen krankgeschrieben und dann war ich wieder dabei. Also Hautarzt hat so ein bisschen geguckt, als wäre ich schwachsinnig, weil ich so fragte, so ist da was? Und so, ja, sie haben eine sehr schwere Krankheit und sie müssen jetzt dringend was machen. Und dann habe ich ja auch gehört, wie du, dass das auch zurückbleiben kann. Und ich dachte so, boah, ich habe das jetzt schon ziemlich weit getrieben, diese Gürtelrose ohne unbehandelt. Aber dann habe ich irgendwie so Puder bekommen oder irgend so Kram. Genau. Und dann war es dann auch irgendwie nach 2 Wochen spätestens gegessen, wenn nicht sogar nach 10 Tagen. Also ich hatte da wirklich Glück, wo ich das relativ verschleppt hatte und ziemlich angeheizt. Und kurz dachte, ich sterbe, als ich mich da so übergeben musste in Hamburg.
Oh, ich war ja. Ja, das musste ich nicht, aber ich habe das dann auch noch wirklich sehr lange behandeln müssen und war dann in einem Schmerzzentrum und wusste dann plötzlich so, interessant, sowas gibt es, und habe irgendwie so Mittel bekommen, die normalerweise Krebskranke bekommen. Das hat überhaupt nicht gewirkt. Und dann war ich bei der Akupunktur und ja, das war wirklich eine Erfahrung. Also in der Zeit habe ich viele Hörbücher gehört. Ja.
Ah, Hörbücher.
Ja.
Ach, wie schön. Und dann hast du aber noch nicht deinen Job quittiert. Also die Gürtelrose war noch nicht dein Zeichen, dein Startschuss.
Nö, also irgendwie, das war dann auf jeden Fall ein deutliches Zeichen, aber ich war dann noch recht lange dabei. Noch weitere 5 Jahre.
Sehr gut.
Schönes Thema, ja. Nächster Punkt.
Ja. Liebe Katharina, ich werde mal was Einfaches wieder wählen. Anja hat sich gewünscht, Snegu, wer kennt sie nicht, aus dem Log-Intro Dunstkreis und früher auch mein Landlord, oder heißt Landlady dann. Mhm. Das sind 2 Begriffe, sind beide so toll. Grüne Soße, damit fangen wir mal an. Aha. Das ist ein hessisches Nationalgericht oder heißt dann Regionalgericht, ich weiß es nicht. Und ich komme ja eigentlich aus Hessen und also ich habe das nie bekommen, meine Mutter hat es nie gekocht, gut, mein Vater sowieso nicht. Und dann habe ich das immer mal gesehen und dachte so, oh, das sieht so lecker aus, weil ich dachte, es wäre so eine cremige grüne Soße, die man eigentlich besser mal auf Nudeln machen würde. Und war dann so erschrocken, als ich zum ersten Mal aß, dass die Soße kalt ist.
So eine Art Kräuterquark.
Dieses, ja, genau, also so ein dünnflüssiger Kräuterquark, der wird gemacht mit Salzkartoffeln und dazu gibt es halbierte gekochte Eier und das heißt dann Frankfurter Grisauce. Und jetzt, wo ich jetzt mit dir so wahnsinnig glücklich geworden bin und wir hier zusammen leben, habe ich schon öfters gegessen, weil du gehst ja gerne in Restaurants, wenn sie noch offen haben.
Genau.
Hast du es auch schon mal selber gekocht? Also mittlerweile bin ich total auf grüne Soße.
Ja, also das ist wirklich ein tolles Gericht und also wer es noch nicht kennt, unbedingt probieren. Es ist auch gesund, glaube ich. Und es gibt auch vegane Varianten. die sehr gut funktionieren.
Einfach also, nur die Kräuter.
Genau. Ordentlich reinbeißen, genießen. Ja, mag ich sehr gerne auch, ja.
Aber irgendwie, wir hatten doch auch mal so, dass wenn man Orangensaft oder so fancy Säfte hat, ja, dann heißt es halt irgendwie, was weiß ich, Abwehrpower 300 und du guckst nur auf die Zutatenliste, 80% oder 90% ist eigentlich Apfelsaft. Mm,
genau.
Und du hast mal gesagt, dass bei grüne Soße eigentlich 80 oder 90% Petersilie
ja,
ist.
Ja, ganz also. Genau. Also es heißt halt immer, ich kann es ja nochmal etwas erläutern, also es sollen halt 7 Kräuter der Saison drin sein und normalerweise ist das, ich krieg's jetzt leider nicht zusammen, also Kerbel, Schnittlauch, Petersilie, Borretsch und die anderen weiß ich nicht.
Waldmeister, sind die auch Waldmeister?
Na, ich glaube nicht.
Okay.
Also wir müssen das nochmal eruieren und es gibt, also eigentlich gibt es immer so eine Verpackung, die man auf dem Markt kauft. Das ist irgendwie so ein Stück Papier und da steht dann drauf das Rezept von der Frau Aya. Und das ist nämlich die Mutter, Achtung, von Goethe. Und die hat nämlich eigentlich ein super Rezept dafür und die heißt Frau Aya. Ich glaube, weil sie halt so hessisch immer Aya halt gesagt hat, wie man hessisch immer so eingangs sagt, ah ja, ist halt ganz einfach. Nimmst du halt die 7 Kräuter, hackst sie klein und dann macht man halt irgendwie noch so, ja, so, weiß nicht, so Sahne oder saure Sahne, Creme fraiche und Joghurt dazu. Super Gericht. Aber eben saisonal unterschiedlich und oft ist dann halt so 80% Petersilie. Was ja nicht so schlecht ist.
Nein, also wir wollen ja die Petersilie-Lobby hier auch gar nicht schlecht aussehen lassen. Ne? Ihr habt auch euer Ding. Magst du lieber krause oder lieber glatte Petersilie?
Das kommt drauf an. Also ich kann beiden was abgewinnen. Ich denke, im Salat finde ich so krause besser. Aber es gibt ja auch so eher so orientalische Gerichte. Da finde ich dann so glatte besser. Da gibt's ja so Petersiliensalat oder auch so bei Couscous finde ich irgendwie so glatte besser. Ja. Und du?
Du bist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen, kräutermäßig. Also. Ja, also ich finde normal diese Petersilie, ja klar, wenn man an der Autobahnraststätte ist, hat man halt wieder, was weiß ich, Schweinehälften von Lettland nach Deutschland gefahren als Trucker und so. Und dann isst man an der Autobahn und dann finde ich es schön, wenn da so ein Petersiliensträußchen als Garnitur da liegt. Aber ansonsten würde ich eher glatte bevorzugen. Also die Krause ist ja so ein Garniturding eher.
Mhm.
Neben dem...
Für dich, ja.
Nein, an der Trucker. Autobahn. Ja, das ist... da kannst du jede Autobahnraststätte fragen.
Props gehen raus.
So, wir machen weiter. Ne? Wir kommen wirklich niemals zum Ende. Ich werde es einfach hier mal
abkürzen. Ja, wenn wir jetzt noch über Petersilie reden, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ich weiß, das ist halt total wichtig. So, liebe Freunde, wer jetzt hier nicht vorgekommen ist, wir müssen zum Ende kommen, beziehungsweise noch nicht, aber ich kann nicht mehr alles reinnehmen. Ich sage nochmal von Axel Horst, der Captain, ein... Poetry Slammer mit Herz. Ne?
Head of the Manfreds, eine sehr schöne Band, unbedingt anhören.
Genau, seine Band heißt die Manfreds und die haben so einen geilen Hit geschrieben und dann haben die gar nicht so viele Likes oder so, dann postet der mal diesen Song wieder und so.
Sagen großartig.
So, wenn der geschrieben wurde von Bela und auf der neuen Ärzte drauf wäre, dann wäre das jetzt auf Nummer 1.
Hey. Ja, wenn dem Manfred meine Seite reißt, ist das Konzert ganz schnell vorbei. Ja, so ist ungefähr meine freie geil. Interpretation dieser Hitsingle.
Absolut. Also checkt aus die Manfreds, ne? Aber er hat uns auch einen G-Begriff mitgegeben und zwar ein Doppel-G. Gustav Ganz.
Ja, Gustav Ganz. Also ich bin nicht ganz so drin im in Entenhausen-Universum.
Mhm.
Also wir hatten vorhin kurz die Frage so gestellt, so Gustav Ganz, ja genau, doch nee, das nehmen wir rein. Und dann dachte ich sofort an Daniel Düsentrieb. Also ich habe gemerkt, ich habe es schon verwechselt. Also es gibt ja so in Entenhausen, also Enten, aber es gibt ja auch Mäuse, meine ich, also Mickey Maus und so. Aber es gibt halt auch Gänse. Und ich dachte jetzt halt an diesen Erfinder mit diesen fancy Polundern und so. Gustav Ganz, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, wer das ist eigentlich.
Du weißt nicht genau, wer das ist. Das ist ja total verrückt.
Ist der nicht so eher so dicker?
Ah, jetzt reicht's aber.
Ja,
sag doch
mal.
Also sag mal. Also ich hatte letztens tatsächlich auf Social Media irgendwo gesehen, dass es in...
Da war er.
In entschuldige mal, also, wo sind wir hier bei der Derby-WG? Dass wir, im Deutschen ist tatsächlich alles Entenhausen und dann wohnt theoretisch eben auch Mickey und Minnie wohnen da. Und das ist im Original, im Amerikanischen gibt es irgendwie, ich weiß nicht, Ducktown und so gibt es quasi zwei Orte. Einmal, wo eben Mickey Maus und die, ihre Leute sind und dann eben
Maustown die und Enten. Ducktown.
Ja, wahrscheinlich. Also das schlagst du mal selber nach.
Aber ja, weil Gänse und Enten sind ja auch wieder, also oder ist das Geflügel dann also wie so unter einem
Dach.
Unter einem Fittich.
Ja, ich würde schon sagen. Und Gustav Gans ist meiner Meinung nach auch schon eher eine Ente. Das ist nämlich ein Cousin von Donald Duck. Also wie sollte er dann Gans eine andere...
Ja. Ja,
oder? Also ich bin jetzt kein Donaldist, aber meiner Meinung nach sind die verwandt. Und Gustav Gans, Achtung, ist dieser Typ, der immer Glück hat und der so die Blaupause ist von dem, was Donald immer nicht sein kann, eben zufrieden und von allem geküsst.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass es dann aber von Gustav Gans mal, das ist auch total peinlich, aber ich kann es hier mal sagen, dass dann in einem lustigen Taschenbuch steht dann halt drin, dass Gustav Gans immer morgens das Fenster aufreißen würde und würde sagen so, heute ist mein Tag oder so.
Oh, wie toll, motiviert dann, sich selbst.
Ja, und dass ich das dann auch gemacht habe, bevor ich zur Wirklich? Schule gegangen bin, weil ich auch dachte so, ja, also ich war schon so mega empfänglich für so Coaching.
Ja, das klingt für mich so nach Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Also sehr amerikanisch, sehr, sehr interessant. Also wirklich, das würde ich gerne nochmal nachlesen, tatsächlich. Ja.
Gustav Gans hatte so ein bisschen so eine ondulierte Dauerwelle.
Ja,
hast du den nicht
Ja, ich würde sagen, die sehen ja so nach 30er Jahren alle so ein bisschen aus.
Mhm. Genau, er besonders, ja. Mhm. Ja, er ist natürlich nicht so beliebt, weil, das ist halt so hier wie der Streber in der Schule, der dann immer die Eins zurückbekommt, hat natürlich auch viel mit Neid zu
wie
kämpfen, Gustav Gans.
Ja, genau. Heute ist mein Tag.
Heute ist mein Tag, wie Gustav Gans wollte ich sein. Also es hat nicht so ganz hingehauen. So. Ich werde es einfach nochmal hier, meine liebe Freundin aus Lätzisch, ja, spricht so, als wäre sie Sächsin durch und durch, aber kommt eigentlich aus Westdeutschland, ich hoffe, es ist nicht zu viel verraten. Radio Blau, Katja, die hat ja...
Ja, Miss Pepstein, eine hervorragende DJ aus Leipzig.
Oh Gott, DJ'n hast du gesagt?
Ja, aber ironisch.
Ah, ironisch, verständlich, sehr gut. Katja, die hat ja, hat uns mitgebracht einen wichtigen Begriff, ich weiß nicht, er ist relativ allumfassend, Gemüse.
Oh, Gemüse finde ich super, esse es sehr gerne und viel und es soll ja auch wirklich gesund sein aus verschiedenen Gründen. Früher sagte man ja immer so Vitamine und das Neueste, was ich erfahren habe, ist Ballaststoffe und irgendwie auch so Pro oder heißt es dann, nee, ich glaube, es sind Präbiotika. Also ich habe gelernt, dass man im Darm die guten Bakterien wie so kleine Haustiere ernähren soll.
Aha.
Und die mögen bestimmte Ballaststoffe. Also das heißt, die einen mögen so besonders die Ballaststoffe von Chicorée. Die anderen mögen besonders die Ballaststoffe von Brokkoli. Deshalb kann man mittlerweile auch diese Dinger irgendwie bei DM oder im Bioladen kaufen. So Chicorée-Ballaststoffe für die guten Bakterien im Darm. Krass, oder?
Ich finde es auch schön, diese Vorstellung, diese Vermenschlichung von den Bakterien.
Ja,
sie
die
mögen. Ja, genau.
Das ist echt so. Du denkst, du isst, was du willst. Haha, du isst, was deine Bakterien mögen.
Verrückt. Bakterien finde ich interessanter als Entenhausen eigentlich.
Da sollten wir nochmal drüber sprechen. Ja, ich habe schon notiert.
Was ist dein absolutes Lieblingsgemüse und welches Gemüse findest du scheiße?
Also ich mag wirklich viele. Das ist jetzt schwierig. Also vielleicht. Ja, ich mag schon sehr gerne Zucchini, glaube ich, oder Tomaten. Das ist irgendwie was ich dauernd esse.
Aber ist nicht bei Tomaten dann schon wieder so, das ist kein Gemüse, so ein Nachtschattengewächs oder
nee,
eine Art Kartoffel?
Ich glaube, es ist Obst oder sind es nicht Nüsse? Also irgendwie so.
Ja, bei Tomaten, da kann man immer lange diskutieren, weil
ist vielleicht Obst oder so, ja.
Ja.
Und ja gut, okay, also ich sag mal Zucchini.
Okay.
Finde ich echt super. Und was ich gar nicht mag... Schwierig. Ja, ich tue mich vielleicht schwer eher mit so Kraut oder so. Das finde ich dann immer so ein bisschen sperrig. So. Das muss dann schon sehr durchgekocht sein. Also, ja. Ja, wie ist es bei dir? Welches oder was fällt dir zu Gemüse ein?
Ach ja, also finde natürlich auch als Vegetarier.
Ich hasse Gemüse.
War es lange so, dass
ich esse nur Zucker.
Ich war immer so wütend, als wenn man dann dachte so, man isst kein Fleisch, man will die ganze Zeit irgendwie Karotten nagen. Dabei wollte ich ja nur Pizza und Schokolade fressen. Aber mittlerweile natürlich, also um mich noch irgendwie zu erhalten, also ich bin ja so eine Art Dorian Gray der Podcast-Kultur, also muss ich auch Gemüse essen. Und gutes Gemüse ist für mich auch auf jeden Fall Zucchini, ne, geht nichts drüber. Und Brokkoli mag ich gerne. Und Gemüse, was ich nicht mag, ist tatsächlich Aubergine, ja, innen scheiße, außen wie Leder. Und ich mag Pastinaken, also falls das jemals... wie heißt das, was Topinambur, was so aussieht wie Kartoffel, aber nur schlimmer schmeckt. Und Paprika finde ich eigentlich auch scheiße. Also auf jeden Fall gekochte Paprika. Also so im Salat, ne, wenn man total motiviert ist, kann man auch mal eine Paprika im Salat nagen. Aber Paprika im warmen Essen finde ich auch doof.
Oh.
So viel von meiner Seite zu Gemüse. Mm. Was gibt's heute zum Essen?
Babyspinat und Brokkoli. Und Kartoffeln, ein Glück.
Ach, wieder kein Fleisch.
Fleisch.
So, wir haben es auch fast geschafft. Naja, ist wahrscheinlich auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken. So, aber so lange wie beim letzten Mal machen wir es nicht mehr, die Zugabe. So, also ich glaube, es sind noch... schnell. Ich mache jetzt mal zwei Sachen, die wir ganz schnell abhandeln können. Und zwar einmal wünscht sich Tom Schommsen, ne, ein Mann und Liebhaber, eine Geschichte zum G-Punkt. Da kann ich sagen, da weiß ich genau, was man gerade auch, um Frauen zu befriedigen, wie das, wo das genau gelegen ist und was man machen muss. Und ich würde sagen, das erzähle ich aber dann in unserem Patreon-Podcast Komm küssen Hinterzimmer.
Und ob Männer auch einen G-Punkt haben, ihr werdet es erfahren im Komm küssen Hinterzimmer.
Genau, und dasselbe.
Diesen Namen haben wir uns jetzt ausgedacht.
Ja, also ich hoffe, wir kriegen das alles zeitgleich dran, sonst müssen es jetzt zeitgleich dran kriegen. Wir können das nie mehr modulieren. Und genau dasselbe gilt für Anja Limbach, die...
Unsere Anja.
Erotik-Queen aus, vermutlich irgendwo, würde ich tippen. Vielleicht aus Limbach.
Gibt's das?
Genau, also irgendwo zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen würde ich sie verorten. Und sie wünscht sich zu G Gruppensex und Geschlechtskrankheit. Und Christian Ginzel wünscht sich noch Genitalien. Dafür lassen wir uns bezahlen, wenn ihr uns da in die Karten schauen wollt. Das müsst ihr nicht, ne? Ihr könnt auch wirklich das Geld spenden. Es gibt Leute, die brauchen es noch dringender als wir. Man glaubt es nicht, aber...
Ja, unsere Eltern bezahlen es nicht, deswegen können wir da offen sprechen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Unsere Eltern bezahlen nicht unsere Genitalien?
Nein, unsere Eltern bezahlen nicht die Bezahlschranke. Die hören ja nur die öffentlich zugänglichen Podcasts.
Ach so,
und wir
genau.
Wir können frei sprechen im Hinterzimmer. Da können wir ganz andere Sachen nochmal wirklich ausweiten.
Genau, das ist ja wirklich ausweiten. Entschuldigung. Aber das ist tatsächlich auch für mich ein wichtiger Punkt. Aber diese Folge kann ich meiner Mutter auch nicht zumuten wegen Gliedgröße, dem Thema. Ich habe nur Angst, dass sie das selber irgendwann findet. Also gut, also damit haben wir schon einiges. So, dann haben wir noch so zwei Prank-Begriffe bekommen von der Derby-WG. Die Derby-WG, das muss man dazu sagen, ist ein anderer Podcast von Hagen, ein Musiker, und Kati, auch ein Musiker.
Moin, Hagen.
Das ist so ein Pärchen. Hört euch mal ihren Podcast rein. Sie haben versucht, unsere Idee zu biten und haben auch so über F haben sie was gemacht.
Ja, sie haben eine F-Folge, genau.
Und ihre Vorstellung von uns ist, dass wir so Rentner-Podcasts sind, weil wir so lahm sind.
Und sehr alt.
Ja, gut, da haben sie vielleicht recht. Aber dann hieß es so, wir machen den F-Podcast und wir machen so krass hier so Fotze, Fetisch, sonst was. Und dann haben sie das selber in ihrem Podcast übernommen und dann ging es um Freudentränen und Frauenfußball Ja, und was nicht F-Dur oder was, oder F-Moll, Finanzamt, wo man dann sagt so, hey, die kochen auch nur mit ganz lauwarmem Wasser, aber checkt sie aus, es sind wirklich
Herzchen.
Es sind wirklich Herzchen.
Ja, man sitzt so ein bisschen mit dabei, ne, wenn die dann reden, so ein bisschen wie am Küchentisch mit dabei hocken.
Genau, also ich weiß nicht, auf Spotify und Apple wird es das wahrscheinlich, ja, vielleicht gibt es da auch noch, aber es ist wahrscheinlich eher so, weiß ich nicht, auf MySpace oder so sind die. Kann ich mir vorstellen. Und die haben uns auch Begriffe reingegeben, um uns so ein bisschen darauf zu stoßen, dass wir nicht mehr die allerfreshesten sind. Granufink, Gehhilfe, Gebissreiniger und Gesellschaftsspieleabend.
Danke!
Granufink, nicht wahr, dass man nicht mehr nachts so viel raus muss gegen Harndrang.
Das wäre vielleicht mal was für mich.
Fände ich ganz gut, aber ich würde auch sagen, es würde helfen, wenn man nicht so viel saufen würde vorm Schlafen gehen. Gehhilfe, das brauchen wir noch nicht. Gebissreiniger, gut, wir haben diese Spangen.
Wir haben beide so Kauschienen haben wir, ne? Da habe ich schon mal überlegt, vielleicht wäre das wirklich was, dass man da so Cookie Dead sich besorgt.
Habe ich auch schon gedacht.
Ja.
Früher haben wir immer so an der Fun-Fun-Band haben wir auch noch so Cookie Dent gekauft und haben das dann bei den Gigs, bei den paar Konzerten, die wir hatten, dann auch irgendwie so beschriftet mit unserem Bandnamen und haben dann so Cookie Dent zwei Fastreiniger verkauft, so als, wir hatten ja keine Platten oder T-Shirts, also.
Das ist ja witzig.
Ja, weil wir, ja, genau.
Erfahre ich nochmal was über dich. Schön.
Gesellschaftsspieleabend, ein schönes deutsches Kompositum.
Ja, können wir mal machen, ne?
Ja, das könnten wir mal mit denen machen.
Ja,
ne?
Das wäre so witzig.
Um Geld oder um Klamotten. So, aber jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich möchte noch erwähnen, Jakob Zepter, schöne Grüße. Er hat gerade geschrieben, also will er bestimmt nicht, dass ich das sage, Grüße nach Freiburg. Gespenstergeschichten.
Oh, das ist aber toll. Jetzt ist ja auch so ein bisschen so, ja, so die Zeit so Richtung Winter, weil man sagt ja auch so Halloween oder sowas und passt irgendwie so Gespenstergeschichten, finde ich total gut.
Ich auch, das war ja so eine Zeitschrift, die irgendwann eingestellt wurde. Und
echt? Das weiß ich wieder gar nicht.
Ah, du bist da musst du dir nochmal zeigen, wenn mal mein Hausstand ankommt. Ich habe wirklich ganz viele Gespenstergeschichten, habe ich mir damals auf eBay wirklich so in
Die dann das Titelbild so haben wie so Perry Roden oder so schön airgebrushte Bilder.
Auf jeden Fall. Und da haben wir ja mal für Intro, dann hatten wir das Titel, hatten wir als
Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel als Titelstory. Und da habe ich Ertugrul Edirne.
Das ist der Name?
Genau, das war einer der türkischen Zeichner, der aber, glaube ich, der in Deutschland auch lebt. Und dann hatte ich den irgendwie aufgetan und weiß ich nicht, mir kam es damals so ein bisschen cheap vor, weil das war das Titelbild und der musste das zeichnen. Der hatte, glaube ich, 700 € bekommen. Da würde ich jetzt so, wie ich jetzt so den Zeitschriftenmarkt einschätze, also zumindest den etwas kleineren, also wenn man jetzt nicht die Vogue ist, aber es war gar nicht so schlecht. Und dann hat der tatsächlich in diesem Gespenstergeschichten-Style Tokyo Hotel gezeichnet,
wie
mit so einem Monster dahinter. Und dann, jetzt halte ich fest, dann hat die Plattenfirma dann kurz vor Drucklegung gesagt, Bill hat sich jetzt entschieden, eine andere Frisur, mit einer anderen Frisur rauszugehen. Der Mann muss jetzt nochmal dem die Haare neu malen. Also,
ja, klar.
Da musste der dann nochmal das ganze Bild neu machen.
Ach so, hat er gemacht dann.
Hat er auch noch gemacht. Und vielen Dank, Ertugrul Edirne, wer das nochmal googeln möchte, diesen Namen.
Cool.
Das ist wahnsinnig toll. Und Gespenstergeschichten beste.
Großartig, ja cool, das wusste ich gar nicht.
So, es sind noch zwei übrig. So, schaffen wir die noch? Um Himmels Willen. So, machen wir das mal schnell. Ein wichtiges Wort für, wir nehmen erstmal das von Stefanie Neumann.
Mhm.
Geheimnis?
Ja, habe ich keine.
Sehr gut. Ich hab einen ganz wichtigen Tipp zum Thema Geheimnis.
Ja.
Also ich habe lange Zeit eben auch in so einem Büro gelebt, ne, sehr eng mit den Leuten, also ganz eng und so, und da waren dann immer so, ging es auch immer viele Geheimnisse, man wusste was über die anderen und die umgekehrt. Und es kam halt immer raus und man war halt immer so, dachte so, warum kommt das halt immer raus? Was muss man machen, damit man ein Geheimnis, dass man ein Geheimnis nicht rausbekommt?
Ja,
und ich habe einen,
Ich
habe einen guten Tipp, ja. Wenn du willst, dass irgendwas wirklich ein Geheimnis bleibt, dann sprich mit niemandem darüber.
Genau.
Punkt.
Genau, so. Das habe ich auch mal von einer alten Schamanin gehört. Darf ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ja, wieso? Dann ist es ja keins mehr. Ganz einfache Sache. Punkt.
Ja, also ich habe wirklich auch selber, ich hatte da auch, es war alles nicht so einfach und es waren ein paar Sachen, die wirklich nicht rauskommen sollten und dann habe ich die auch für mich behalten. Und ich hätte die gerne meinen besten Freunden oder irgendwem mal erzählt und so, aber mein Tipp, wenn es nicht, oder man will halt eben, oder es ist auch okay und dann passiert es und dann kommt es raus, aber sobald du selber darüber sprichst, ist es eigentlich schon. Ja,
das Geheimnis teilen heißt, es ist keins mehr. Ganz
einfach. Genau. Ja. Genau. Aber das ist ein Tipp für alle, die denken so, wie kann ich, du musst nur selber schweigen. Das reicht.
Wie ein Grab.
So, der letzte Begriff, den ich jetzt für heute habe, ist von Sven Job. Und er bezieht sich auf unsere Wahlheimat Hesse. Und heißt, der letzte G-Begriff für heute, Gell.
Ah, Gell, ich verstehe. Ich dachte jetzt, wie Hesse... G, wo ist denn da das G? Ja, Gell ist auf jeden Fall so ein Wort. Ich glaube, da verrät man ganz schnell, woher man kommt. Also es gibt ja auch so Landstriche hier, da sagen die Leute nicht Gell, sondern ganz, ganz schlimm eigentlich. Gäh. Oh. Bis ich das kapiert habe, so, was sagt die Person zu mir? Gäh. Ach so, das ist dieses Gell, aber noch verkürzter irgendwie. Was ja so viel heißt wie... Yeah, you know, oder so, wie würde man das in anderen Dialekten sagen? Ja, nicht wahr, oder so auf Norddeutsch vielleicht, ja, nicht.
Oder auf Englisch dann.
Isn't it?
Genau.
Mm, genau, so. You know what I mean, gell? Hast du mich?
Gell, ach, du hast mich, so gell, gern.
Gell, ich hab dich, ach, genau, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Musik einbauen.
Wunderbar. Ja, ich habe lange Zeit, also ich habe ja an meinem Facebook-Grind so auch wirklich Jahre gearbeitet und habe dann immer wieder Freundschaftsanfragen von Leuten bekommen, die ich nicht kannte und ich habe mir immer die Mühe gemacht zu fragen, warum die auf mich kommen und ich hatte dann halt immer so einen Standard-Floss, das waren 2,5 Sätze. Und es war dann so, gell, persönlich kennen wir uns nicht, woher bla 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 bla. Und ich habe dieses gell und dann immer Grüße aus Köln. Also ich wollte nur was Persönliches in diese Floskel reintun. Gell, dass man merkt, ich komme eigentlich aus Süddeutschland.
Ach, so
und dann aber Grüße aus Köln, damit die Leute nicht denken, ich bin ein Bauer.
Das kann nur ein Journalist.
Und ja, also ich finde, dieses gell habe ich mir tatsächlich eben auch bewahrt, als ich da in Nordrhein-Westfalen gelebt habe. Bevor du mich hier mit dem Sirenengesang wieder zurückgeholt hast.
In die Welt der Grisos geholt habe.
In die Welt der Grisos und der Lust.
Gell?
Gell?
Schön, also schön, dass wir den Begriff noch bekommen haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Alle, die wir jetzt nicht mehr rangekommen haben, die nicht rangekommen sind. Ich habe noch einiges hier mehr auf dem Zettel. Aber hey, Polygy will uns auch nicht die Minuten schenken. Vielen Dank, wenn ihr so lange dran geblieben seid. Wer jetzt schon abgeschaltet hat, fick dich.
Achso, wir hatten letztes Mal so als Geheimwort so Codewort so Gerhard. Also hier, Miss Pepstein hat es zu Ende gehört. Und auch einige andere. Jetzt sagen wir vielleicht irgendwas anderes.
Genau. Aber Gerhard ist ja schon, du musst was mit H dann jetzt sagen.
Hans-Jürgen,
ja. Also wer da noch dran geblieben ist.
Oh, Respekt.
Und die Leute, die Gerhard geschrieben haben, weil sie das tatsächlich so lange gehört haben, die werden wir nicht nur nicht vergessen, sondern die kriegen, was ihnen gebührt, Ehre und Geld.
Ja.
Vielen Dank.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.